Handy-Notizen-Folge. Wir haben sie angekündigt und wir liefern. Wir sind die beleuchteten Brüder. Ich bin Tim, vor mir ist Benny. Hallo, Benny.
Hallo, lieber Tim. Ha. Das ist unsere 11. Handy-Notizen-Folge. Dürfte so sein.
Kann sein.
Und wir haben seit unserem Jahresrückblick nicht mehr uns beieinander gehabt beim Podcast aufnehmen.
Das ist korrekt. Alle Aufnahmen haben über die Virtualität stattgefunden. Jetzt sind wir analog da.
Ja.
Du bist analog bei mir und hast ein bisschen Probleme mit den Katzenhaaren, die hier unweigerlich in deinen Körper hineingelangen, auf die eine oder andere Art und Weise. Und der Körper ist kein Freund davon.
Körper ist keine Einbahnstraße, sag ich immer. Was reinkommt, muss auch wieder raus. Und ja, das ist die Strafe dafür, dass ich so lange nicht hier war.
Ja, genau. Wenn du häufiger kommen würdest, wärst du mehr dem ausgesetzt und entsprechend würdest du nicht so empfindlich reagieren. Das ist wie die, wie deine Immunität abnimmt, je länger die Corona-Impfung her ist.
Ja, richtig.
So richtig. Ist das. Sag mal, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ein gutes Thema für den Podcast, aber ich habe jetzt gehört, wenn man mit Johnson & Johnson erst geimpft ist, so wie du, dann braucht man trotzdem 3 Impfungen, um geboostert zu sein?
Ja, das ist jetzt neu.
Neu, ne?
Die Realität hat sich verändert.
Ja.
Erst hieß es, Johnson & Johnson reicht einmal, wenn auch nur ein 70-prozentiger Schutz besteht. Aber das ist ja mit den Prozent, ist ja, haben wir ja, glaube ich, vielleicht, weiß nicht, über den Podcast erklärt, aber alle haben das gelesen. Die Belehrung darüber, dass man das nicht so wörtlich nehmen soll. Sondern, dass die gerade vor schweren Verläufen genauso gut schützen. Und jetzt haben die aber die Studien ergeben, dass eine Impfung doch nicht ausreicht. Und ich habe meine zweite Impfung sozusagen als Booster-Impfung erhalten. Und jetzt wurde meine Booster-Impfung zur zweiten Impfung.
Und deswegen, degradiert.
Ja, und deswegen brauchte ich noch eine dritte Impfung. Die habe ich auch schon bekommen.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Und?
Ich hatte zum ersten Mal eine heftige Reaktion.
Ja, ich erinnere mich, dass du davon geschrieben hast und ich habe das gar nicht in einen Zusammenhang gebracht, in einen zeitlichen. Ich wusste, okay, gut, also.
So rede ich mit Frieren und Kopfschmerzen, vor allem fiese Kopfschmerzen.
Heftig geboostert, okay.
Und ja, jetzt bin ich dreifach geimpft.
Welcome to the club.
Danke, danke, danke.
Wie geht's dir?
Gut geht's mir, danke. Ich wollte gerade die Frage beantworten, ohne dass sie mir gestellt wurde.
Heute am Valentinstag.
Richtig, den habe ich auch schon wieder vergessen. Den habe ich nur über meine Kalender-Outlook-Erinnerung wusste ich davon, dass heute Valentinstag ist.
Oh, ich muss mal
kurz schnurren die Katzen.
Die Tür aufmachen.
Es geht mir gut heute am Valentinstag. Schöne Grüße an alle Lovebirds da draußen. Wenn ihr diese Folge hört, um den Kontext zu geben, es ist heute der Valentinstag. Ihr hört sie in 4 Tagen vielleicht, frühestens am Freitag. Und ich habe das schon auf dem Hinweg, glaube ich, irgendwie gesagt. Ich freue mich mega auf die längeren Tage, die jetzt kommen. Ich habe gesagt,
hast du auf dem Hinweg gesagt, so wie du
bist doch alleine hierher gekommen. Ich habe es auf dem Hinweg gedacht und dir erzählt, als ich hier reingekommen bin. Ich habe richtig gute Laune zurzeit. Ich freue mich, ich habe ganz viel Energie. Ich bin gut drauf. Ich sehe den Frühling kommen.
Unglaublich, wie wetterfühlig du geworden bist.
Ja.
Du hast es selber schon mal gesagt, aber ich kann dir das wirklich bestätigen. Also die letzten, keine Ahnung, in den letzten 3 Folgen haben wir 2-mal über das Wetter gesprochen. Da war scheiße kalt und eklig und stürmisch und bäh. Und du warst so, und alles drückt.
Ja.
Und jetzt ist heute mal so ein leichter Hauch von Frühling irgendwie in der Luft gewesen.
Aber ich habe noch, das wissen wir nicht nur heute, das ist schon die letzten Tage so. Ich habe auch... Wow, meine Tasche ist umgefallen. Ich habe neulich wieder, bringt mich auch immer auf so ein High, ich war wieder alleine mit der Bahn unterwegs, im Metronom. Und diese Fahrten alleine, diese Zeit zu haben, in der man für sich ist und nichts Multitasking macht. Wir haben neulich im Discord, gab es ein Gespräch darüber, was man alles gleichzeitig machen kann, dass man bei der Arbeit immer noch einen Podcast und eine Serie hören kann. Und das ist auch so ein beliebtes Thema gerade, glaube ich, unter irgendwelchen Kolumnisten von irgendwelchen Tageszeitungen auch, dass man über die Entschleunigung spricht und so weiter. Aber ich lebe da immer voll drauf auf, aus dem Alltag raus, an andere Orte zu kommen, für sich zu sein, bestimmten Dingen nachzugehen. Das ist, ich fahre so gerne Bahn. Ich fahre richtig, richtig gerne Bahn alleine. Nicht so 6-Stunden-Strecken, das ist irgendwie, da muss man. Aber so dieses 1,5 Stunden mal alleine in der Bahn sitzen, wunderbar. Und dann war ich am anderen Ort, habe mit Leuten geredet, habe ein bisschen auch über mich reflektiert und von mir erzählt und ganz viel über meine Jugend nachgedacht und was für Spiele ich in der Kindheit so gespielt habe draußen und wie ich meine Kindheit verbracht habe. Und irgendwie habe ich gerade eine schöne, introspektive, erfreuliche, positive Phase.
Hübsch, sehr hübsch. Das klingt doch sehr positiv.
Hey. Hier werden Brillen von Pfoten verschoben und jetzt nimmt die Katze gemütlich Platz auf unserem Tisch. Und wie geht es dir, lieber Tim?
Dankeschön, mir geht es ganz gut. Ich habe eine Katze, die sich mir gerade liebevoll annähert.
Gleich fliegt die Colaflasche hinab.
Und ein bisschen die Aufnahme stört, aber das ist,
gehört ist dazu. Halt
das Leben, ne? Ja. Wir sind real. Wir, bei uns gibt es keinen doppelten Boden. Aber ein bisschen irritiert ist es trotzdem. Aber ich versuche, ihn mal zu ignorieren. Ja, mir geht's ganz gut. Ich hab ein irres Wochenende hinter mir. Beziehungsweise, also das ganze Wochenende war nicht irre, aber der Freitag war super toll. Ich war in einer extrem netten Runde. Das war übrigens gerade Gordon, den man hier auf der Aufnahme mit Sicherheit gehört hat. Ich war mit sehr, sehr, sehr lieben Menschen bei einer Freundin zu Hause. Wir haben einen Gutschein eingelöst und haben Döner gegessen. Wir wurden zu einem Döner eingeladen, im Sinne von, wir haben hier den besten Dönerladen ganz Hamburgs, da müssen wir jetzt mal was essen. War nicht der beste Döner eigentlich in Hamburg, wir sind gegessen,
aber das war der Gutschein. Okay. Wir haben guten Döner, wir wollen euch den auch mal zeigen.
Ja, genau, wir laden euch ein zum Döneressen.
Ja.
Und dann haben wir einen Spieleabend hinten dran gehängt und erst sogar noch ein bisschen Fußball geguckt, zweite Liga, weil die Sky haben. Das war irgendwie alles total cool und ging bis 2:30 auf einem wunderbaren Pegel, in einer wunderbaren Runde, in einer gelockerten, gelösten Stimmung, wo super viel gelacht wurde. Wir haben ein Spiel gespielt, das hieß Wer im Raum?
Und
ja. Das macht doch nichts, lass das doch.
Ja.
Wir machen, ich bin
das sind noch zwei.
Sehr resilient gegen diese Haare.
Vielleicht soll ich die nicht anfassen.
Ja, lass sie einfach in meinem Bad.
Okay.
Alles gut. Ganz neue Herausforderung jetzt, wo wir uns wieder sehen. Wer im Raum geht folgendermaßen, spielt man mit mehreren Menschen und es werden nacheinander, also es werden Fragen vorgelesen und da heißt es dann sowas wie, wer im Raum keine Ahnung, schläft immer, ist am liebsten nackt. Oder wer im Raum war am jüngsten, wenn als er oder sie die Unschuld verloren hat. Also,
ja.
Aber das gibt auch viel unverfänglichere Fragen. Wer im Raum ist der beste Koch, die beste Köchin, sowas.
Ja.
Und dann müssen alle kurz überlegen.
Mich.
Ja, richtig. müssen alle kurz überlegen und dann 1, 2, 3 wird gezählt und dann wird auf die Person gezeigt.
Ja.
Und dann, darum geht es ja eigentlich primär, kommt man darüber ins Gespräch.
Ja.
Und das klingt vielleicht gar nicht so spektakulär, aber wenn so die Rahmenbedingungen stimmen, die Menschen stimmen, die Atmosphäre stimmt, dann ist das unfassbar lustig, aber auch interessant, weil man auch nochmal so Dinge irgendwie erfährt von langjährigen Freunden und Freundinnen, die man gar nicht wusste, die echt spannend sind. Und ich habe so viel gelacht, oder wir alle, dass ich am Samstag...
Muskelkater hattest.
Nein, mir ging es richtig schlecht. Ich hatte das Gefühl, also ich, so stelle ich mir das vor, man sagt ja immer, wenn man Kokain genommen hat, dann hat man am nächsten Tag so einen Down.
Ja.
Weil die ganzen Endorphine rausgeschossen wurden und dann muss der Körper erstmal nachproduzieren und schafft es nicht. Und deswegen hat man so eine richtig wie depressive Verstimmung, weil dein Transmittergleichgewicht irgendwie aus dem Rahmen gefallen ist. Und so habe ich mich gefühlt. Ich war den ganzen Samstag, also ich war jetzt nicht irgendwie tief traurig, aber es war so, ich möchte das irgendwie gerne wieder haben und das soll jeden Tag so sein. Ich möchte mehr davon. Ich möchte es jetzt und jetzt ist es nicht so. Und jetzt
gute
ist es so
Gesellschaft ruhig und jetzt als Droge.
Exakt so fühlt sich das an. Kennst du das?
Ja, nee, also nicht diesen Entzugseffekt, aber schon, dass man von solchen Abenden auf so einem High ist und dass man einfach das auch wieder erleben möchte gerne. Ja, und auch, dass das so etwas Rauschhaftes teilweise hat. Auch, dass es im Nachhinein so ein bisschen verzerrt alles ist und man es gar nicht mehr so richtig rational einordnen kann, was da so passiert ist. Ja, das kenne ich.
Wo man irgendwie ganz gut sich an die emotionale Stimmung erinnern kann, aber gar nicht so doll, so detailliert an Inhalte.
Ja, und wenn man das dann nacherzählen würde, eins zu eins, würde es zerbröseln.
Genau, das meine ich gerade, als ich sagte, das klingt jetzt vielleicht nicht so spektakulär, aber es war halt irgendwie in dieser ganzen Atmosphäre so toll. Hat richtig, richtig viel Spaß gemacht.
Kann ich mir gut vorstellen. Ich kenne diese Art von Spielen, das gab es sogar früher schon, das habe ich mit meinen Eltern sogar damals noch gespielt, Therapie.
Das kenne ich nur vom Namen her, aber ich weiß nicht genau, wie
das funktioniert. Das funktioniert so ähnlich. Das ist auch so, dass du sagst, was glaubst du auf einer Skala von 1 bis 10, wie ordnungsliebend ist Tim? Mhm. Und dann geht es nicht darum, das herauszufinden natürlich, sondern die Selbsteinschätzung oder die Fremdeinschätzung zu treffen. Mhm. Und dann muss man sozusagen übereinstimmen. Und dafür
also ich muss dann gar nicht sagen, was ich jetzt glaube, wie ordnungsliebend ich bin, sondern was ich denke, was du glaubst.
Ja, da gibt es, glaube ich, ich weiß nicht genau, ob es da Speile-Modi gibt oder so, okay. Je nachdem, welche Karte man zieht. Aber das sind alles diese Spiele, wo man dann darüber so ein bisschen ins Gespräch kommt und sich Gedanken über die andere Person macht und dann vielleicht auch manchmal so Differenzen auftauchen und sagt, bist du bescheuert, was glaubst du, dass ich so, das kann auch ganz interessant sein. Ja, solche Spiele mag ich auch gerne.
Es hat mich aber auch zum Nachdenken gebracht, weil vor 2 Wochen oder so hatten wir hier bei uns eine kleine Abschiedsfeierlichkeit für eine liebe Freundin, die jetzt auf große Reise gefahren ist, veranstaltet. Und da hatte jemand mitgebracht das Spiel 5 schnelle Fragen von Gemischtes Hack. Wie du weißt und andere Leute vielleicht auch, Tommy Schmidt und Felix Lobrecht stellen sich in jeder Folge, fast jeder Folge, immer 5 schnelle Fragen an den jeweils anderen. Und das sind dann entweder totale Quatschfragen oder richtig diepe oder einfach nur so, bist du eher, keine Ahnung, so wie wir, Butter unter ein bisschen Nutella, ja oder nein, und dann kommen sie darüber ins Gespräch. Und da haben sie jetzt 4 Kartenspiele von jeder Staffel Gemischtes Hack, wo all diese Fragen drin sind und die kann man eben halt auch in solchen Runden mal spielen. Und die hatte jemand mitgebracht und wir saßen hier mit, weiß ich nicht, 10 Leuten oder so und sind dann diese Fragen durchgegangen. Nicht alle, aber von erst einer kleinen Runde hat sich das dann weiter ausgeweitet, dass irgendwie diese Themen Anstoß gegeben haben, sich weitergehend darüber zu unterhalten. Und das war einerseits auch ganz cool, aber ich habe hinterher und auch in Hindsight von letzten Freitag darüber nachgedacht, das ist doch im Grunde so ein betreutes Gespräch.
Also, und das ist wie das, was du gesagt hast, so guck mal, wir können euch hier helfen, das Eis zu brechen mit unseren Fragen.
Stimmt. Aber das ist so spannend, weil das alles Situationen sind mit Menschen, die sich seit vielen Jahren kennen und gut befreundet sind, da ist es gar nicht nötig, das Eis zu brechen. Aber es bringt nochmal so eine andere Facette von Gesprächen hervor.
Ja, es ist tatsächlich so ein vielleicht etwas willkürliches Reinpieksen irgendwo. Manchmal ist vielleicht ist nicht besonders interessant, aber manchmal trifft man einen Punkt und du würdest vielleicht nicht von dir aus, aber es gibt auch Leute, die bringen das von sich aus mit. Die können sowas in so ein Gespräch reinbringen. Die hauen so Themen an. Benno ist zum Beispiel jemand, der durchaus mal so was in die Mitte werfen kann und dann passiert was.
Ja.
Aber klar, diese Spiele befördern das auch. Finde ich jetzt nicht schlimm. Das, du hast schon recht, das ist betreute Gesellschaft, aber
Nee, ich finde das auch gar nicht negativ. Dazu hatte ich viel zu viel Spaß an beiden Abenden.
Manchmal sucht man sich ja selber auch oder schafft sich selber solche Dinge oder kommt in so eine Route oder so. Ich habe gestern auch ein Spiel gespielt, nämlich Pandemic Legacy zu viert. Das hatte ich schon mal angefangen vor 3-4 Jahren, als es noch keine echte Pandemie gab. Und das ist jetzt in einer echten Pandemie ganz interessant, mal so zu sehen und global auf die Welt zu gucken und zu überlegen, ob man jetzt Europa opfert, um in Südamerika die Krankheit zu heilen oder
bitte ignorieren eigentlich.
Ja, okay. Ja, das macht sehr viel Spaß, kann ich auch sehr empfehlen. Ist ein bisschen komplizierter, immer wieder reinzukommen, aber wenn man einmal drin ist, ist es ein sehr cooles, kooperatives Spiel, weil man wirklich immer ganz viele Optionen hat und gemeinsam besprechen muss, wie man die Welt rettet. Und das ist nicht so leicht, eine Pandemie zu bekämpfen. Schon gar nicht 4 Pandemien, wie es in diesem Spiel der Fall ist.
Gleichzeitig? Du musst
gleichzeitig 4 verschiedene Krankheiten bekämpfen.
Okay.
Ja, und man hat halt so ganz viele geile Fähigkeiten und muss zusammenarbeiten. Ich wollte noch irgendeinen kleinen Callback machen. Worüber wollte ich noch reden? Das war die Sache, die ich vorhin erzählt habe, die mir auf dem Fahrrad eingefallen sind. Und ich glaube, ich wollte noch... Wir haben bei diesem ganzen Taschengeld-Thema, ne? haben wir uns ein bisschen verfahren. Das war im Nachhinein, fand ich, eine ganz interessante Diskussion. Und da haben wir gesagt, vielleicht gabeln wir das nochmal auf. Und auf dem Fahrrad habe ich gedacht, ja, das würde sich, glaube ich, lohnen, auch um nochmal ein paar Sachen gerade zu rücken.
Aber dazu müsstest du dich auch daran erinnern, was
ja, du neuen Gedanken dazu. Ich glaube, das ist ein zu großes Fass. Das sollten wir vielleicht mal lieber nochmal in der richtigen Folge machen, nicht in dieser Handy-Notizen-Folge. Was ich noch gerade rücken möchte, ist, das wurde nämlich im Discord völlig zu Recht kritisiert und richtig gestellt, ist, dass ich die letzte Woche völlig überzeugt erzählt habe, dass Ersticken von Stickstoff kommt. Und es ist offensichtlich andersherum.
Ja, da hätte man drauf kommen können.
Da hätte man drauf. Und es ist so ein bisschen, dass ich davor dachte, als ich das gelesen habe, dachte, so doof bin ich doch nicht. Also, das ist doch was, was mir selber auffallen muss. Erst recht, wenn ich es dann verbalisiere, dass man so kurz diesen Gedanken hat, okay. Mir ist dabei aber auch aufgefallen, dass wir inzwischen ganz schön unter Beobachtung stehen.
Ja, das ist richtig.
Also uns wird tatsächlich alles serviert, was nicht richtig ist. Die Leute haben einen großen Spaß daran, Dinge zu berichtigen.
Das kommt mit dem Ruhm.
Vielleicht sollten die auch alle...
sich mal ficken.
Ich wollte jetzt eher sagen, Lehrer in den 50er Jahren werden, aber das ist nicht mehr möglich.
Dann doch lieber
sich ficken. Ist eine Option, aber... Also ich mag es auch, diese Nachtgespräche im Discord, aber trotzdem, wir werden bewacht. Wir werden gut überwacht.
Ja, wir müssen noch mehr mit Vorsicht agieren, werde ich nicht tun.
Nee, denn das ist nämlich die Kehrseite der Medaille. Ich glaube, viele Leute, ich glaube nicht, dass jetzt alle anderen Leute sehr viel stabiler und sicherer in ihrem Faktenwissen sind als wir. Aber ich glaube, viele Leute sind sehr viel vorsichtiger darin, Dinge zu äußern,
ja. Aber ich glaube, es gibt auch noch viel mehr Leute, die noch unvorsichtiger sind, wenn sie sich äußern und einfach mal raushauen, ohne irgendwie sich vorher Gedanken drüber gemacht zu haben, weil sie es einfach nur nachreden von irgendwo, wo sie es gehört haben.
Und es gibt zu jedem Thema aber auch Leute, die fachlich tatsächlich sehr viel besser Bescheid wissen und das dann immer korrigieren können, wenn sie irgendwas Falsches hören. Aber also ich finde es gar nicht schlecht. Ich finde es auch gut, wenn Sachen, gerade wenn das irgendwie gravierende Dinge sind, wie das Gil Ofra vielleicht auch nicht ganz so. Aber
ja, aber das ist ja nochmal eine andere.
Das ist nochmal eine andere Kategorie. Aber ich möchte nicht, dass man aufhört, Position zu haben, Meinung zu haben, Annahmen zu tätigen oder zu spekulieren, aus Vorsicht davor, man könnte falsch liegen.
Um Gottes Willen, das wäre ja fürchterlich.
Und ich glaube, da laufen wir auch nicht Gefahr.
Also ich weiß nicht, ob du mal dir Gedanken darüber gemacht hast, unseren Style in diese Richtung hin zu verändern, aber da hätte ich dir sehr schnell den Zahn aber rausgezogen mit meiner bloßen Faust und hätte gesagt, no way.
Mit der Faust gezogen.
Ja.
Denk darüber drüber nach, ihr 50er Jahre Lehrkräfte.
Ich möchte ganz kurz auch einen kleinen Callback machen. Das ist ein kleiner Doppel-Callback. Erstens, was wahrscheinlich niemand weiß, du vielleicht, weil ich es dir mal erzählt habe, vielleicht hast du es aber auch vergessen. Das ist ein Gag, den ich eigentlich nur für mich mache. Man kann sogenannte ID-Tags oder ID-3-Tags, glaube ich, schreiben.
ID-3-Tags, das ist auch ein Wort aus der Vergangenheit für mich.
Aus WinAmp, genau. Genau. Ja. Und das kann man aber machen, wenn man eine Sounddatei speichert,
Das mache ich immer, wenn ich unsere Beleuchteten Brüder-Alben mache.
Ja, ich mache das immer bei jeder Podcast-Folge. Mhm. Alle Podcast-Folgen haben ID3-Text. Es taucht nirgendwo anders auf. Manchmal zitiere ich daraus in Text zur Folge, aber ganz, ganz, ganz selten. Und ich kann dir auch bei den allermeisten Sachen nicht mehr sagen, was mich da gerade geritten hat.
Also, ja, aber das sind nur Schlagworte, die du da reinsetzt.
Ja, Sätze meistens.
Ach so.
Irgendwelche Sätze.
Aber was du ja immer fotografierst als Teaser, sind die Stichworte.
Das sind die Stichworte. Das sind
normale Tags.
Niemand kennt das. Niemand.
Außer ich.
Ein Schatz. Ja, ich weiß nicht, man kann sich ja, glaube ich, die auch runterladen bei Prodigy.
Ja.
Und ob du dann vielleicht
auslesen kannst.
Datei, ja, aber echte Schätze kann man auch finden, wenn man die Karte hat.
Und weiß,
dass sie überhaupt da sind.
Ja.
Jetzt wisst ihr Goldminer da draußen, dass es das gibt. Und als kleiner Teaser, ich kann mal sagen, was ich in der letzten Folge in ID3-Tag geschrieben habe, weil das war mir jetzt ein bisschen zu schade, das ist einfach da drin verbuddelt zu lassen. Und zwar, ich höre ja immer rein so in die Folge, und wenn ich auch diese Texte schreibe, um so auf Dinge irgendwie nochmal aufmerksam zu werden, die ich da vielleicht reinschreiben möchte. Und da war dann gerade die Szene, wo du sowas sagtest, oder wir über Ratzinger gesprochen haben, und ja, du hast dann die Brücke geschlagen zu Harvey Weinstein. relativ ansatzlos. Und ich habe da, ich habe reingeschrieben in den ID3-Tag, Ratzinger, du Weinsteinschwein. Und fand mit Bindestrich. Das ist so gut, dass ich das hier einmal kurz präsentieren wollte. Die sind nicht immer so gut, aber manchmal schon. Fand ich ganz cool. Und zweiter Callback, Harvey Weinstein. Ich habe vor wenigen Tagen eine Dokumentation gesehen aus dem Jahr 2019, lief auf Dreisat, über Harvey Weinstein. Und ich muss nochmal ganz, ganz, ganz doll unterstreichen, was das für ein ekelhafter, widerlicher Mistmann ist. Ein richtig, richtig ekliger Typ, dem man seine Gefängnisstrafe bis zum Ende seines Lebens wirklich wünscht. Aber du hast in der letzten Folge gesagt, wer weiß, was der für wieder für windige Winkeladvokaten bezahlt, um dann doch rauszukommen.
Ja.
Und genau das wird gerade versucht.
Ja.
Also der hat immer noch irgendwie wohl genug Geld und Macht und Einfluss, dass die jetzt versuchen, so Bill Cosby-mäßig mit Hilfe von Verfahrensfehlern dem seine, ich glaube, 23-jährige oder 27-jährige Haftstrafe.
Das ist auch die unterste Schublade von Anwaltstum, ne?
Absolut.
Dass du einfach nur versuchst, Formfehler zu finden und sagst, okay, er hat alles gemacht, aber leider habt ihr auf Seite 43 die Fußnote vergessen. Bäm! Das Verfahren muss mal aufgerollt werden und bis dahin ist er frei und das dauert. Das ist ja, kennst du dieses geile Verlangsamen, dieses, was sie im Kongress, glaube ich, machen? Das ist im Kongress oder im Repräsentantenhaus in den USA. Das haben die Republikaner mal, ich glaube, die Demokraten haben es auch mal, dass die ganz, ganz langsam gehen zum Rednerpult und ganz langsam reden, um Sachen ewig hinauszuzögern.
Das ist der Filibuster.
Das ist nicht der Filibuster.
Ach, das ist der Filibuster.
Das ist der Filibuster.
Der Filibuster umfasst doch noch mehr, oder nicht?
Nee, vor allem die Reden, die stundenlang.
Nee, aber auch wirklich noch das Bewegen in den
allen möglichen. Das ist quasi eine neue, dazugekommene Facette des Filibusters.
Ja, darüber wollten wir auch noch reden.
Haben wir jetzt eigentlich
gemacht. Das war's schon. Das war alles über den Filibuster. Was du gerade gesagt hast, das gefällt mir sehr gut. Sowas mache ich eigentlich gerne, solche kleinen Ostereier verstecken. Ich habe heute mal wieder, hatte ich mal ein bisschen Zeit, in der Mittagspause hatte ich irgendwie, war ich alleine, saß in meinem Büro und habe beim Essen mal wieder ein anderthalb Jahre altes YouTube-Video von uns gesehen. Irgendein 20-minütiges Video zu einem Zelda-Spiel, das 5 Leute bisher auf YouTube angeguckt haben. Und ich habe mir das in voller Länge reingezogen, fand es sehr unterhaltsam und habe wieder einen langen Absatz geschrieben, den ich dann in die Folgenbeschreibung gesetzt habe. Liest auch keine Sau, aber gefällt mir.
Vielleicht nicht jetzt, vielleicht gehen die Leute auf die Suche
nach dem
neuesten Zelda-Video.
Die Folge heißt, glaube ich,
okay,
Peitsche Thema. Zum Angeln oder irgendwas mit Angeln und Peitsche oder so.
Möchtest du mal?
Jack Dawson. Wir haben sehr lange über Jack Dawson geredet und warum er so schlecht sich angestellt hat, um zu versuchen, auf die Planke zu kommen.
Ja, das ist auch nicht unbedingt ein Hot Take, aber und auch hier vor 5 Jahren war er schon ziemlich outgedatet. Um das mal anglizistisch einzuordnen, diese Situation.
Ja.
Ja, Jack Dawson. Rest in Peace.
Doch, ich habe nicht gewusst, wer das ist und habe vermutet, dass es die Hauptfigur von Dawson's Creek ist.
Auch als das Thema kam mit der Tür und...
du hast irgendwie gesagt, du bist hier wie Jack Dawson unterwegs, weil ich in so einem Planschbecken rumgepaddelt bin und nicht irgendwo überall nicht aufgekommen bin.
Okay. Ah ja, okay.
Ja, fun.
Also, hast du was in deinen Handy-Notizen drin?
Ganz viel.
Ja, dann mal. Los.
Da muss ich jetzt wieder nach meiner Sache von oben gehen. Aber ich möchte eine Sache vorziehen, die ich gelernt habe. Leider habe ich die exakte Zahl nicht und ich war zu faul, das nochmal zu googeln. Ich habe gelernt, dass man, wenn man alle Adern des menschlichen Körpers aneinanderlegen würde, man, ich glaube, 2,5 Mal um den Äquator kommen würde.
Das erscheint mir sehr lang, aber...
Das ist so krass. Das, was in dir drin ist, kann man 2,5 Mal um die Erde legen.
Na, wir haben doch, glaube ich, auch in einer sehr frühen Folge schon mal darüber gesprochen, dass wenn du die Lunge richtig aufbereitest und ausfeitest, dass du 150 Quadratmeter Fläche abdecken kannst. Ja,
aber 150 Quadratmeter ist nicht 2,5 Mal.
Aber es ist trotzdem
sehr viel. In
kleinen Brustkorb.
Ich fand als früher schon immer erstaunlich, dass der Darm 12 Meter lang ist.
Ist er nicht, aber ja.
Ach nee, das verwechsel ich mit dem 12-Finger-Darm, ne? Wie lang ist der Darm?
So 6.
Na gut.
Inklusive des
Zwölffingerdarms. Der Zwölffingerdarm ist ungefähr 12 Zentimeter. Ja.
Der zähle ich. Der Dünndarm macht den Kohlfett.
Ja.
Aber 6 Meter Darm finde ich auch schon erstaunlich dafür, dass wir
nur... Und dann kommen noch 1,5 Meter Dickdarm dazu.
Zu den 6 Metern?
Mhm, ja. Guck
mal, dann nähern wir uns mal in 12 Metern schon an.
Ja, aber dann hört es auch
auf. Und dann kommen auch die 12 Zentimeter Fingerdarm und dann kommt noch der Enddarm.
Der auch ungefähr diese Länge hat.
Auf jeden Fall krass.
Darmdruck.
Es ist für mich nicht vorstellbar, dass man einen Menschen so präparieren kann, dass man ihn 2,5 Mal um die Erde legen kann.
Und du bist dir sicher, dass das stimmt? Hast du das Fact gecheckt?
Ich habe das in einer vertrauenswürdigen Quelle gelesen, als ich mich irgendwie über Adern informieren wollte.
Und das war auch wirklich 2,5 Mal um die Erde und
nicht wie gesagt, 2,5 weiß,
Mal um Hamburg.
Es war mehrfach um die Erde. Mhm. Ich weiß noch nicht, ob es wirklich 2,5 waren. Mhm. Aber 2,5 klingt jetzt nicht wie die höchste Zahl, die man sich vorstellen kann. Die höchste Zahl wäre viel größer.
Das ist die höchste Zahl, die du dir vorstellen kannst.
Oder sind wir wieder bei unserem Thema mit den Millionen und Milliarden.
Ja.
Ich schätze 4.000.
Das sind wir beim Thema Millionen und Milliarden. Du schätzt 4.000. Ja, ich sag
ich auch. Ich weiß 4.000. Nicht, ob ich mir 4.000 vorstellen kann.
Kannst du dir 4.000
Menschen vorstellen?
Ja. Ja, klar.
Ja, so
Konzerten oder so.
Ja, okay, damit geht's. Da kann ich mir auch 60.000 vorstellen im Fußballstadion.
Genau. Also man braucht ja.
Aber
man braucht
ja auch Relation. Also wenn ich in einem Fußballstadion stehe und das sind 60.000 Menschen.
Ja, das ist ja.
Das ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, ah ja, das sind 60 mal so viel, wie in die große Freiheit passen oder so. Das übersteigt eigentlich auch schon. Da sieht man nur noch so eine Masse. Und dann sieht man auch in Entfernung und du siehst diese Ränge und so.
Nee, ist bei mir anders. Ich kann das dadurch, dass ich so eine ganz klare Relation habe und mir eben dann ja gerade mit Konzertlocations jeweils so andere Portionen von Menschen vorstellen kann, gelingt mir das ganz gut. Wo ich das nicht gut kann, ist auf dem Festival, weil sich das immer so heftig verläuft.
Ja.
Wenn ich jetzt weiß, ich war auf einem Festival, wo 80.000 BesucherInnen waren, hätten auch 120.000 oder 50.000 sein können.
Aber auch beim Fußballstadion, da verschätzt man sich. Ich weiß, dass ich manchmal die Situation hatte, dass aus solchen Veranstaltungen, wenn dann die Leute langsam rausgehen, dass man denkt, hä? Es gehen die ganze Zeit Menschen raus. Es muss doch längst leer sein. Wieso stehe ich immer noch hier und komme nicht voran? Daran merkt man, dass das häufig doch noch ein Disconnect ist.
Aber das passt doch total zu dem Eindruck, dass da 60.000 Menschen sind.
Ja, aber du kannst dir nicht wirklich vorstellen, wie viel das ist und wie lange das dauert, bis die rausgehen. Auch beim Autoverkehr denke ich das manchmal, wenn da so ein Stau ist. Ich denke dann immer, vorne fließen die ganze Zeit Autos. Aber es ist nicht so, dass da wirklich Stopp ist.
Stau ist sowieso abgefahren. Es gibt ja StauforscherInnen. Und das finde ich auch total berechtigt, dass es die gibt. Weil genau das ist ja die Sache. Wenn jetzt nicht gerade Vollsperrung ist und es einfach nicht vorangeht, ja. Das ist ja klar. Aber wenn das jetzt irgendwie so ein Stau ist, der wegen einer Baustelle und Spurverengung ist, wo man da teilweise 10, 15 Minuten steht, ohne dass sich irgendwas bewegt und nur sehr langsam. Und dann kommt irgendwann das Nadelöhr und dann geht's ab.
Ja, aber du kannst es dir vorstellen vielleicht ganz gut, wenn du irgendwie so ein... langen Schlauch hast oder so ein Behälter und unten ist ein kleines Loch drin und da fließt die ganze Zeit Wasser raus.
Ja.
Und wenn du jetzt hinten viel mehr Wasser die ganze Zeit reinschüttest, als vorne rausgeht, dann raus.
Ja.
Wenn es ganz schnell steigt ist,
ja.
Dann ist es klar, dass es extrem langsam vorangeht, aber sobald du beim Loch bist,
schießt man los.
Zischt es ohne Ende.
Aus dem Stau rausgezischt.
Da sprotzelt das Wasser aus dem Stau hinaus.
Wo hast du denn überall deine Füße eigentlich?
Du hast mich gerade innerhalb von weniger als einer halben Sekunde gegen meine beiden Füße getreten.
Ja.
Die völlig an völlig unterschiedlichen Orten waren.
Völlig unterschiedlich,
nicht? Deine beiden Füße in verschiedene Richtungen bewegen.
Völlig unterschiedliche Orte wären, wenn zum Beispiel ein Fuß zu Hause wäre.
Schon
und der andere hier.
Possible sein und ich meine nicht the human centipede.
Und du hast jetzt auch keinen Spagat gemacht, also übertreiben.
Also Adern aneinanderlegen ist abgehakt.
Ja, da kann ich verstehen, dass du das unbedingt mal kurz vorziehen wolltest. Apropos Fußballstadion, ich habe am Wochenende Sportschau geguckt. Und RB Leipzig hat gegen Köln gespielt. Das ist total uninteressant, keine Sorge, wir reden da jetzt auch nicht drüber. Aber da haben sie im Publikum einen Jungen gezeigt. Der hat ein Pappschild gemalt, einen Leipzig-Fan. Und darauf stand, tausche meinen Vater gegen ein Trikot. Ist ja ganz süß.
Mhm.
Aber ich hab den Gedanken weitergesponnen. Was ist, wenn jetzt so ein RB-Spieler sagt, ach Mensch, so ein Papa, so ein Vater, den Kann ich aber gebrauchen. Also
ich habe meinen verloren von 20 Jahren.
Muss man nicht mal. Vielleicht hat man ja einfach nur Lust irgendwie noch auf einen Menschen, der einem gehört. Weil letztlich ist das ja ein Austausch von Besitztümern. Das heißt, er gibt sein Trikot.
Ja,
damit ist der Vertrag erfüllt. Der Sohn sagt, okay, tschüss Papa. Ich gehe jetzt mit dem Trikot nach Hause. Das ist
kein guter Vergleich.
Warte kurz. Und der, sagen wir mal, Dani Olmo von RB Leipzig, der das entdeckt hat, sagt dann, ja, okay, Papa, jetzt kommst du aber mal mit, weil ich habe mein Trikot, ich habe bezahlt für dich und ich bin in den Tauschhandel eingegangen, der mir angeboten wurde von deinem Sohn. Du standst auch daneben. Ich gehe also davon aus, dass du damit einverstanden bist. Komm jetzt mal mit und wasch mal meine Unterhose erstmal. Und dann ab irgendwie...
Der Papa hat immer noch Rechte.
Warum?
Wenn ich meine Topfpflanze gegen eine Katze tausche, dann darfst du...
Das ist aber ja meine Katze und das ist aber sein Vater.
Ja, aber wenn du jetzt sagst, ich hätte gerne deine Topfpflanze und ich gebe dir dafür meine Katze,
ja,
dann darfst du und ich willige ein. Dann kannst du mit der Topfpflanze nach Hause gehen und kannst die Topfpflanze vom Balkon werfen, zerhacken, auffressen, alles damit machen, auf rumtrampeln. Das darf ich aber nicht mit deiner Katze machen, das wäre Tierquälerei. Und genauso dürfte auch Dani Olmo nicht mit dem Vater von dem Jungen anstellen, was er will.
Na gut, muss immer aber dann halt, also der wird ja wohl abwaschen können.
Ich weiß nicht, es müsste einfach, nee.
Welches Recht ist denn, wo spricht das?
Welches Recht hat denn der Sohn gegenüber seinem Vater?
Gegenüber?
Vielleicht, also welche, also worauf hat der Sohn Recht, was der Vater tut, dass der Vater Fürsorge für ihn macht? Und sich um ihn kümmert. Irgendwie
also ich würde, wenn ich jetzt Dani Olmo
wäre... Aufpasst, dass Dani Olmo nicht zu viel Fernsehen
guckt. Und das geht vor Gericht. Dass das nicht so viel Podcast hört auch eher. Wenn er jetzt auf dumme Ideen kommt von durch uns. Wenn ich jetzt Dani Olmo bin und ich sehe das. Und ich sehe, der Sohn steht da und sein Vater steht daneben.
Ja.
Dann würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass der eingeweiht ist in die Transaktion.
Ja.
Also... kann er doch die Transaktion abschließen, indem er sein Trikot verschenkt. Und damit gehört ihm der Vater.
Was ist denn, wenn der Vater jetzt sagt, ich habe keinen Bock auf Dani Olmo, ich gehe nach Hause. Ich höre nicht drauf, wenn gerade Dani Olmo ja wenig Handhabe, den Vater zurückzuhalten.
Ich denke schon, dass er klagen könnte.
So ein bisschen so wie früher die ehelichen Pflichten.
Genau, sehr guter Vergleich.
Also wenn man das so konsequent weiter forscht und denkt, dann müsste man sagen, dass der Vater gegenüber Dani Olmo dieselben Pflichten hat wie gegenüber seinem Sohn. Es gibt ja Pflichten, die der Vater gegenüber seinem Sohn hat.
Ja.
Das heißt, er muss sozusagen
sein
Studium bezahlen und Fürsorgepflicht, ihn von Gefahren fernhalten. Und wenn Dani Olmo dann auf eine Baustelle geht, dann ist der Vater dran. Eltern haschen für ihre Kinder und Dani Olmo. alle Schilder müssen umgeschrieben werden.
Ich habe auch tatsächlich noch darüber nachgedacht, ob der Vater vielleicht wirklich Teil davon war und sich selber da reinversetzt hat und dachte, ich bin so ein krasser RB Leipzig-Fan.
Ich würde so gerne bei Dani Olmo wohnen.
Ich würde sofort bei Dani Olmo einziehen und dem den Abwasch
geben. Der Sohn hat die ganze Zeit gedacht, er hält ein anderes Schild hoch und der Papa hat ihn ausgetrickst und der Sohn ist richtig traumatisiert, weil er seinen Vater verliert. Und stattdessen nur so ein Trikot kriegt.
Was dachte der Sohn, was so hochhält?
Weiß nicht, Go Olmo oder so.
Ich glaube, der war alt genug, dass der selber lesen kann. Der war bestimmt so 10, würde ich jetzt mal schätzen. Ja, fand ich lustig, hatte ich so ein bisschen
Hat sich gelohnt.
Gedankenkino.
Da bin ich jetzt wieder dran.
Gedankenkino sagt man nicht.
Ich muss noch was vorziehen, einfach weil ich es gerade gelesen habe und darüber lachen musste. Hier steht, wieso zum Fick kann mein Handy Arsch nicht?
Oh, da hier, kennt er das Wort nicht? Und
ja. Ich meine, ich kann das ja verstehen, und ich kann das ja verstehen, dass von mir aus bestimmte Worte da raus sind. Aber Arsch, ist es sozusagen die niedrigste Form von Vulgarität? Ist das ein Wort?
Ja.
Vulgarismus. Das unvulgärste Wort. Und ist nicht das unvulgärste Wort. Nein. Das unvulgärste Wort, was in das Vulgärspektrum fällt, ist gebannt. Das Handy erlaubt mir nicht, Arschauto zu vervollständigen. Also das Handy Auto vervollständigt Arsch nicht. Bietet es mir nicht an. Oder kringelt es sogar. Mit diesen roten Strichelinien.
Falsch.
Das Wort gibt es nicht. Wir hören nicht hin, wir gucken nicht hin. Es gibt Arsch nicht. Es gibt so
schlimme Worte. Da steht das garantiert im Duden.
Das kann doch nicht sein. Wirklich. Was ist denn das für eine komische Form von...
Quatsch. Moralismus?
Ja, schlimm. Da fühle ich mich wirklich bevormundet.
Kann ich verstehen.
Fick ging natürlich auch nicht. Wenn ich schreibe, warum zum Fick kann mein Handy Arsch nicht, sind zwei Worte unter Kringeln.
Ich schreibe mal kurz Arsch. Arsch. Unterkringelt er nicht.
Kann er überhaupt unterkringeln? Aber er schlägt es dir auch nicht vor unten.
Ja, er kann unterkringeln. Also bei mir unterkringelt er es nicht. Nee, wenn ich A-R-S-C schreibe, dann schlägt er mir Arsenal und Arsenals vor. Oder Arsk. Ich kann auch einfach Ask
stehen. Das ist doch wirklich... Die müssen ja so eine Blacklist von Worten haben.
Und wer entscheidet das? Und warum, also vor allem für den deutschsprachigen Raum? Das werden sie ja nicht im Silicon Valley sitzen und sich das Schimpfwörterbuch der allen Sprachen...
Apple Deutschland angucken. Und Google Deutschland wahrscheinlich.
Aber die müssen ja auch irgendeiner Leitlinie folgen. Das machen die auch nicht so aus der Kalten.
Doch, das machen diese Tech-Konzerne ja. Die wenden ihre eigenen moralischen Maßstäbe.
Ja, richtig. Das ist mir klar. Aber Google und Apple Deutschland werden ja trotzdem von der Zentrale der Internationalen sicherlich die Vorgaben bekommen, würde ich jetzt mal vermuten. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, warum man... Also in Deutschland ist man ja nicht so prüde.
Es geht nicht mal Sex. Es geht nur sexy und sexuelle. Sex ist denn in Anführungszeichen?
Nein, stopp. Nein, du interpretierst, glaube ich, die Wortvervollständigung gerade falsch.
Ach so.
Das in Anführungszeichen ist immer das, was du schreibst, egal was du schreibst, wenn du dir sicher bist, dass es das Wort ist, dass du es nicht korrigiert haben möchtest.
Aber er schlägt mir Sex trotzdem nie vor.
Nee.
Die bietet mir keinen Sex an. Aber ich habe ihm, jetzt Arsch habe ich ihm beigebracht, guck.
Aber man Arsch müsste, kann er jetzt. Also bei Sex muss man fairerweise sagen, wenn du SE schreibst, schlägt er vor sehr und seit. Und du schreibst dann wahrscheinlich häufiger sehr und seit. Okay. Und er unterkringelt das auch nicht. Also er, das ist jetzt nicht geblockt.
Koitus kennt er. Ja, solche feinen Worte, die sind okay.
Wenn ich Koit schreibe, schlägt er mir Loot als erstes vor und dann erst Koitus.
Okay, was ist denn das? Ich hab jetzt mal alle möglichen schmutzigen Wörter eingetippt.
So schnell.
Jetzt habe ich versucht, Pussy einzutippen.
Ja.
Dann schlägt er mir Pussyfooting vor.
Pussyfooting?
Was ist denn Pussyfooting?
Naja, ich würde... Pussyfood, Pussyfooting. Ja. Also ich sag mal, ich habe ein konkretes Bild vor Augen.
Das ist nicht gemeint
hier. Was?
Das muss vielleicht irgend sowas sein wie so ein Trend, dass man seinen Katzen Hausschuhe anzieht. Also, ich muss mal Pussy vor den googeln.
Bist du sicher, dass das nicht das ist, was man so
instinktiv... Pussyfoot. Act in a cautious or non-committal way. Ah, das ist so... wie ist das deutsche Wort dazu?
Nicht auf Samtpfoten, sondern...
Doch im Prinzip das.
Ja, aber ich glaube, es geht eher so in Richtung, man tapst so drumherum, weil man irgendwie nicht genau weiß...
Um den heißen Brei herum.
Ja, genau. So würde ich das jetzt, ja, in die Richtung.
Ich habe es gerade eigentlich im Pussyfoot Deutsch.
Muschifuß.
Muschifuß. Nee, aber es ist tatsächlich einfach ein englisches Wort für...
Ein Slangwort.
Ja, okay, haben wir das auch geklärt. Du bist Rante.
Ich habe beim letzten Podcast, glaube ich, schon angeteasert ein paar der Themen, über die ich eigentlich auch im letzten Podcast noch gerne geredet hätte. Und ich meine, eins davon waren Gewinnspiele. Und ich habe da zwei Dinge, die ich dir berichten möchte. Du als Mensch, der kein Fernsehen guckt. Das Gewinnspiel-Game ist in den letzten Jahren so krass übertrieben worden. Ich glaube, angefangen durch Stefan Raab, der dann irgendwann angefangen hat, 5 Autos an eine Person irgendwie zu verlosen, wenn er 5-mal vorher gewonnen hatte bei Schlag den Raab.
Die haben sich wahrscheinlich, das kann ich mir genau vorstellen, wie sie da zusammengesessen haben und sie sagen, sie verdoppeln immer den Geldpreis und dann immer, was machen wir denn mit dem Auto? Und Stefan Raab gesagt hat, 2 Autos.
Ja, 3 Autos, 4 Autos, 5 Autos. Ich glaube, es gab nur die Autos, keinen Geldbetrag. Aber ProSieben ist irgendwie, also da ist irgendein Stein ins Rollen gekommen. Das finden die Leute bei ProSieben selber nicht mehr ganz cool. Also erstmal eine Beobachtung, die ich gemacht habe bei der sehr schönen Fernsehshow Wer stiehlt mir die Show? Von und mit Joko Winterscheid. Da gibt es immer einen sehr teuren, ich habe mal gegoogelt, ungefähr zumindest mit einem Elektromotor würde der knappe 150.000 Euro kosten, Mercedes AMG. Mhm. Und es steht unten bei diesen ganzen Teilnahmebedingungen drauf, Gewinnausschüttung ab 14 Jahre. Das finde ich irgendwie witzig, dass man als 14-Jähriger ein 150.000 Euro Auto gewinnen kann. Aber fair enough, nicht so schlimm. Aber was es schon seit ganz vielen Jahren gibt, und zwar über den kompletten Tag verteilt, immer wenn bestimmte ProSieben-Shows in die Werbung gehen, zum Beispiel Galileo oder auch manchmal, weiß nicht, in der Simpsons-Werbung oder so, kann man, wenn man beim Gewinnspiel gewinnt, Folgendes gewinnen. Eine Xbox Series X, eine PlayStation 5, ein MacBook Pro, ein iPad Pro und 5.000 Euro in bar. Eine Sache reicht doch vollkommen.
Das ist total.
Warum muss man all diese Dinge an eine Person?
Ich gehe davon aus, dass es gesponsert ist, dass es dadurch nicht so teuer ist, zumindest zum Teil, aber das ist mega der Quatsch. Voll mit Kanonen auf Spatzen, Verschwendung.
Man könnte daraus 5 Einzelgewinne machen, ja, die jeweils für sich genommen total geil sind.
Ja, und wo die wahrscheinlich genauso viele Leute anziehen würden. Ich glaube, da geht es tatsächlich um diesen Thrill des Gigantismus. Das ist Jumbo Schreiner, ist das.
Die Jumbo-Schreinerisierung des Gewinnspiels
im deutschen Fernsehen.
Ja,
die Schreiner.
Sowas gab es früher nicht. Ne? Mir ist auch aufgefallen, ich weiß noch, als Wer wird Millionär neu war, 98 meine ich, oder 99, erste Folge, dass ich damals als junger Mensch dachte, boah, krass, man kann 1 Million Mark gewinnen.
100.000 Mark Show.
In der 100.000 Mark Show war irgendwie immer schon unvorstellbar viel, ist es eigentlich auch immer noch. Aber dadurch, dass Wer wird Millionär und das ja sogar durch den Titel, das so normalisiert hat, dass es zumindest theoretisch möglich ist, 1 Million zu gewinnen, finde ich jetzt, wann immer ich irgendwelche Quiz- und Gewinnshows oder Spielshows mir angucke, wo es deutlich weniger ist. Zum Beispiel gibt es ein Musikquiz auf Vox, was irgendwie ganz nett ist anzuschauen, und im besten Fall kann man 10.000 Euro gewinnen. Wo ich mir denke, klar, 10.000 Euro, voll cool, aber im Vergleich zu 1 Million bei Günther Jauch ist das hier überhaupt nichts.
Ja.
Also, das ist, da ist ein bisschen was kaputt gegangen.
Aber bei Geld, Geld kann jeder noch irgendwie benutzen. Aber ich habe mich damals schon gefragt, bei diesen ganzen Autos, wie häufig, bei diesen ganzen anderen Sachpreisen, wie häufig ein Preis auf eine Person trifft, die diesen Preis nicht gebrauchen kann und die dann den Hassel hat, den Scheiß verkaufen zu müssen.
Vor allem bei 5 Autos. Also, ich meine, ein Auto verkaufst du ja nicht mal eben wie eine original verpackte Videospielkonsole.
Was für ein Nervscheiß.
Ja, super nervig. Und wie kriegst du die überhaupt? Werden die geliefert? Kommt dann ein großer Sonderanhänger mit der verschiedenen Autos?
Ja, parken Sie bitte eins in der Einfahrt und die anderen müssen Sie im Block mal gucken, ob Sie noch einen Parkplatz finden.
Das stelle ich mir sehr ungünstig vor.
Ja, es ist einfach der Scheiß.
Oder ist es einfach nur für den Gag und dann sagen die, wenn da jemand gewonnen hat, okay, sie kriegen eins und den Rest können sie sich im Bar von uns auszahlen lassen. Aber für uns ist es auch ein mega Hasse, ihnen 5-mal das gleiche Auto vorzustellen. Es sind auch noch 5-mal das gleiche. Also nehmen wir 5 verschiedene wie in so einem Rennspiel, wo du mal ausprobieren kannst. Heute nämlich den Porsche und morgen den Smart, sondern du hast 5-mal einen Audi A3.
Da würde ich gerne mit jemandem drüber sprechen, der das gewonnen hat.
Oder der sich das ausgedacht hat. Oder der da irgendwie hinter den Kulissen arbeitet und irgendwie Einblick hat.
Ja, das stimmt. Ja, das ist vielleicht sogar noch besser. Der weiß, wie die verschiedenen Leute damit umgegangen sind.
Ja, und wie das überhaupt organisiert wird und wo das herkommt.
Oder? Also im Zweifel machen die sich viel mehr Gedanken darüber, wie geil es in der Show ist. Denn darum geht es denen, als was da hinterher, das machen sie dann.
Das muss sich ja wirklich immer noch und seit immer wahrscheinlich finanziell richtig heftig lohnen.
Hast du schon mal was gewonnen?
Ich habe mal Tickets gewonnen für ein Unplugged-Konzert von Manu Diao im Stadtpark. Aber nicht im Stadtpark, sondern da auf der Rugbybahn.
Mhm.
Da konnte man gar keine Karten für kaufen. Man konnte die nur gewinnen und dann habe ich 2 Karten gewonnen. Kann ich mir auch vorstellen.
Ja.
Und ansonsten wüsste ich nichts. Du?
Ja, ich habe, glaube ich, schon mehrfach was gewonnen, aber es war immer, also es ist nichts Erzählenswertes oder was Erinnerungswürdiges, weil ich nichts erinnere.
Damit kannst du es auch nicht erzählen.
Und ja. Wenn nichts erinnert, kann nichts erzählen.
Korrekt.
Ich habe hier nur stehen, ich fand das wohl mal eine gute Idee, darüber zu reden. Über Pager.
Ja, stimmt, das hast du auch angekündigt beim letzten Mal.
Weil ich irgendwie das nie. Ich habe immer schon das Gefühl gehabt, auch als die noch einigermaßen neu waren, dass die anachronistisch sind.
Erkläre mal ganz kurz, was Pager sind. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass nicht alle Leute
Bescheid wissen. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich nicht Bescheid weiß.
Okay, dann sag mal, was du denkst, was
Pager sind. Also ein Pager ist ein Kommunikationsgerät, das aber aus meiner Wahrnehmung nur in eine Richtung funktioniert. Das heißt, Leute können auf ihrem Pager Nachrichten empfangen, zum Beispiel, wenn sie einen Anruf erhalten haben oder einfache Textnachrichten. Und man kennt das eigentlich nur so aus Zusammenhängen von Notrufen. So, ich bin im Bereitschaftsdienst und jetzt werde ich angepagert, dass ich schnell das Feuer löschen muss oder schnell die Wurzelbehandlung durchführen muss oder so.
Ja.
Und ich frage mich immer, also es ist ein Mittel der ständigen Erreichbarkeit, aber die Leute können nie über die Pager antworten.
Also, erstmal Pager spielen heutzutage nahezu keine Rolle mehr. Pager tatsächlich kommen ja von diesen Piepern, diesen klassischen, also aus Arztserien, da kennt man das ja irgendwie ganz häufig, dass man den Arzt oder die Ärztin anpiepen muss. Mhm. Dann wählt man eine Telefonnummer, dann kommt auf das Gerät, auf den Pager, auf den Pieper zu Deutsch, die Nummer, die angerufen hat, und dann gucken die sich die Nummer an, machen meistens noch mit so einem Wehscheibentelefon, rufen die zurück und fragen, was ist los,
muss ich kommen. Also wenn du kein Handy hast, da hast du trotzdem die Erreichbarkeit.
Genau, also durch das Handy oder durch die allgemeine Verbreitung von Handys haben sich Pager sehr schnell eigentlich komplett erledigt. Aber Pager spielten eine Rolle so Mitte, Ende der 90er bei Jugendlichen, unter anderem bei mir. Da gab es zwei große Firmen auf dem deutschen Markt jedenfalls. Und das war einmal Telmi und das war Quix.
Telmi, das erinnere ich noch aus der Werbung vielleicht
auch. Ja, ganz bestimmt sogar. Das wurde viel beworben, weil das hatte so einen Hype, der, glaube ich, sogar noch kürzer andauerte als der von, wie hieß dieses Zwischending zwischen...
Engage.
Nee, ich meine, Engage auch geil, aber nein, zwischen Discman und MP3-Player.
Minidisc.
Genau, Minidisc kam schnell, ging auch schnell wieder. Telmi und Quix kam auch schnell, ging, glaube ich, sogar noch schneller als Minidisc. Weil es halt super unpraktisch ist und im Leben von Jugendlichen nichts verloren hat. Man kann damit wenig anfangen. Ich hatte ein Bravo-Quix und hatte ein monatliches Abo, zumindest für ein paar Monate, wo ich immer neueste Star-Nachrichten bekommen habe auf meinen Quix. Und dann saß ich in der Schule und hatte das so angeklipst an meinen Gürtel oder so. Und dann vibrierte es wahlweise mit Geräusch, in der Schule natürlich nicht. Und dann konnte man drauf gucken und dann stand da, Britney Spears sagt, ich habe ein neues Album in der Pipeline.
Geil.
Und was man halt auch konnte, und das war quasi der kommunikative Aspekt, und jetzt wird es nämlich richtig albern, man konnte auch Nachrichten, persönliche Nachrichten bekommen. Dafür musste man eine dem Pager zugewiesene Telefonnummer anrufen. Teuer. Also das war eine Zeit, wo man noch so auf Tarife geachtet hat und Vorwahl benutzt hat und so. Das hat relativ viel Geld gekostet, wie viel weiß ich aber nicht mehr. Und dann konnte man... Und dann kam es auf an, Telmi oder Quix, ich glaube, bei Telmi war es so, hattest du eine Computerstimme dran, so nach dem Piep sprechen sie ihre Nachricht und dann eine Minute später oder so wurde die dann von irgendjemandem abgetippt und hingeschickt, auf zum Beispiel, komm jetzt nach Hause, wir essen in 10 Minuten oder so. Und bei Quix war es halt richtig albern, weil da hast du einen Menschen dran gehabt. Ja. Und die sind immer so rangegangen, man hat im Hintergrund ganz viele andere Stimmen gehört und klacker, 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 klacker gehört.
Was für ein Job.
Und dann irgendwie so, herzlich willkommen bei Quix, was sollen wir quixen? Und dann kann ich mich sogar noch erinnern, wie irgendwie gesagt hat, ja, quixen Sie bitte, irgendeinen Satz. Und ich habe an mich selber, weil ich das neu hatte und ausprobieren wollte. Und damit umgeht man nicht mal die menschliche Kommunikation, die man offensichtlich nicht möchte. Und?
Naja, du kannst halt jemanden erreichen,
man könnte halt,
der unterwegs ist.
Ja, richtig.
Das ist der Vorteil.
Das stimmt. Das stimmt.
Es war eine Kurznachrichtendienst, bevor es Kurznachrichtendienste gab.
Ja.
Aber wie hat das technisch funktioniert?
Oh, das weiß ich nicht. Das wird wahrscheinlich ähnlich wie eine SMS-Technik gewesen sein. Auch damals gab es ja schon Handys, aber auch nicht so weit verbreitet wie 5 Jahre später.
Okay, das hat sich sehr gelohnt. Das hatte ich gar nicht gedacht. Ich habe viel erfahren darüber.
Ja. Und auch übrigens heutzutage, Fun Fact, kommt es ja immer mal wieder vor, man benutzt heute im Krankenhaus zum Beispiel natürlich auch keine Pieper mehr, weil alle haben Diensthandy.
Ja.
Aber es kommt ab und zu mal vor, dass das Diensthandynetz ausfällt. Immer mal wieder. Und dann dafür, für diesen Fall, gibt es auch heutzutage noch Pieper im Krankenhaus. Und dann kommt dann immer bei einem EDV-System so Einblendung, Handynetz gerade nicht erreichbar. Alle Ärzte und Ärztinnen werden aufgefordert, sich ihre Pieper zu holen und sind aktuell nur darüber zu erreichen. Und dann ist es tatsächlich so, dass du dann von dem Stationstelefon anrufst, wenn du jemanden dann brauchst. Und dann sieht dieser Mensch das und kann dann zum nächsten Festnetztelefon hingehen und erstmal anrufen und fragen, was da los ist.
Oder einfach direkt hinkommen.
Oder direkt hinkommen, klar.
Sehr lehrreich, vielen Dank.
Ja, da hatte ich tatsächlich...
das war meine älteste Handynotiz.
Tatsächlich was zu sagen. Ich habe, im Grunde sind wir ja jetzt gedanklich schon so in der Vergangenheit und im Frühjahr und du hast ja auch, ja, du hast es vorhin so schön formuliert, das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Intrusiv, nein, wie hast du es genannt?
Introspektiv.
Introspektiv, genau. Passend dazu hatte ich neulich mal wieder so einen Anflug von, ich hätte mal wieder so große Lust, ein Panini-Album zu sammeln. Aber bist du ein Panini-Kind?
Ja.
Sehr gut. Ich auch, weil ich habe so viel von meinem Taschengeld in
Panini. Mein erstes Panini-Album war Alf.
Oh, geil! Meinst nicht, ich glaube, meins war König der Löwen oder so.
Ariel aber hatte ich auch.
Alf ist natürlich.
Ich erinnere noch die Sticker und den Geruch und ja. Alles.
Oder wenn man dann mal wieder irgendwie seine paar Mark zusammengekratzt hat und dann kommt man sich irgendwie, keine Ahnung, 4 Packungen kaufen und dann hat man die erstmal alle ganz vorsichtig aufgemacht und erstmal geguckt, hab ich nicht.
Ja, und man hat sie wirklich so aufgemacht, dass man sie nach und nach sieht, dass man sie nicht schon aufgefächert.
Genau.
Wenn man jedes Mal die Überraschung hat, Bodo Ilgner.
Oder Simba, in meinem Fall. Ja, aber Fußball habe ich natürlich auch gesammelt. Und da gab es Glitzer-Sticker, die aus irgendwelchen Gründen einem noch viel wertvoller vorkam. Ja, nee, aus irgendwelchen Gründen, weil sie geglitzert haben. Aber ich glaube, die waren jetzt nicht zwangsweise seltener oder so.
Ja, weiß nicht. Gab's, ja.
In ihrer Gesamtzahl gab es natürlich weniger, weil wenn du jetzt irgendwie eine Fußballmannschaft hast mit 20 Spielern und
das
war ein Vereinswappen, dann ist natürlich seltener ein Glitzerwappen drin als irgendeiner der 20 Spieler der verschiedenen Mannschaften. Ich habe bis zum heutigen Tag nicht richtig geschaut, ob die ein fieses Spiel treiben und einfach in jedem Panini-Heft egal irgendwelche random Bilder ganz selten oder seltener als andere herstellen, um weiterhin die Leute am Kaufen zu halten. Ich könnte es mir vorstellen.
Aber können sie auch immer alle einzeln nachbestellen, ne?
Das stimmt. Habe ich nie gemacht.
Ich glaube, ich habe das einzeln.
War mir immer zu viel Aufwand.
20 Pfennig pro Bild oder so.
Aber ich hätte jetzt wirklich, wirklich große Lust, irgendwie mal wieder so ein aktuelles Panini-Album.
Ich habe das ja noch einmal mitgemacht. Bei irgendeiner WM.
Ja.
Vielleicht sogar 2016, ich weiß es nicht. Oder 2010 oder was war die Deutschland-WM?
2006,
wahrscheinlich was das. Keine Ahnung. Bei irgendeiner WM habe ich das nochmal gemacht. Das war ganz geil.
Ich habe 2004 bei der EM zuletzt gemacht. Ich habe noch ein Bild vor Augen, ein Foto, wie ich irgendwie, es war Sommer, oben ohne auf dem Bett liege und diese Sachen sortiere.
Ja. Und ja, das ist geil. Ich habe so zählen gelernt. Als ganz, ganz, ganz kleines Kind. Ich habe Zahlen mit Vergleichen und Größen und dann gab es ja nachher die drei Stellen, 381 und dann die nebeneinander gelegt und so. Das habe ich mit Panini gelernt, weil mein Bruder halt auch einfach 4 Jahre älter ist als ich und entsprechend das alles gemacht hat und ich bin dann in seinem Kielwasser mitgepaddelt.
Ja. Und ich fand es auch immer so toll, wenn man aus irgendwelchen Gründen irgendwie ganz viele Packungen hatte, wo man dann auch erstmal, keine Ahnung, 10 Minuten braucht, um die alle auszupacken. Und dann
das aufreißen, ich habe es genau
vor und Augen. Dann sie sortieren. Weil ja, dann,
richtig, auf verschiedene Stapel, genau.
Und dann habe ich erstmal die 100er und dann die
10er. Rückwärts und dann dreht man sie auf der Rückseite.
Genau,
ne?
genau. Und dann quasi dann in den 100ern und 200ern und 300ern dann immer jeweils nochmal nach den 10ern sortiert. Und so, dass du einfach das
Heft
durchgehen konntest und dann immer den Stapel abarbeiten konntest.
Die Packungen waren so wertvoll. All das, was du beschrieben hast, habe ich exakt genauso gemacht. Und die waren so wertvoll, da hatte ich auch zum Teil manchmal einen doppelten Album oder einfach die doppelten Stapel mit Gummibändern drum. Und
wenn man dann Freunde hatte, die dasselbe gesammelt haben. Also das war toll.
Die Verpackung selber, die ja sehr viel größer waren als die Bilder. Und allein schon dieses Format und dass du innen drin schon die Sticker selber abtasten konntest und dann waren die am Rand, hatten sie so eine spezielle Riffelung irgendwie, womit die zusammengepackt waren, wie so Ravioli oder so.
Ja, genau.
Und der Geruch. Ich habe sofort an den Dingern immer gerochen, dieser Klebergeruch.
Ja.
Und dann das Ablösen von denen, ich habe es genau vor Augen, da hat man am Ende diesen Stapel von diesen Papier, was unfassbar so, viel so Müll.
Rumpf, die genau sehr, sehr viel Plastikmüll.
Und dann versucht man sie genau einzukleben, die doppelt.
Aber erstmal, manchmal ist das Abknibbeln ein bisschen schwieriger gewesen als bei anderen. Und dann muss man sie tatsächlich sogar so ein bisschen, ja, fast knicken, um da richtig so die Ecke greifen zu können, gerade wenn man kurze Fingernägel hatte. Und genau dann das Einkleben genau auf Kante, dass das nicht irgendwie schief ist und dass nicht irgendwie unten was von der Kante zu sehen ist.
Besonders schwer bei diesen Disney-Alben, wo es so nicht eine eckige Form gab, sondern da gab es diese speziellen Sticker, die dann so eine besondere.
Und es gab Doppelsticker, auch bei Disney-Alben.
Ja, und Vierersticker.
Vierersticker. Und dann wurde es richtig, richtig abgefahren. Mhm. Oh, geil. Habe ich richtig Bock. Und vor allem heutzutage hat man das Geld. Da geht man in so einen Kiosk und sagt, ich hätte gern das komplette Ding einmal.
Ja. Und dann das kann man machen. Die sind natürlich auch teurer geworden. Aber was ich wirklich denke, jetzt gibt es halt manchmal bei meinen Kindern so Sachen, die dann irgendwie auch haben oder machen. Oder jetzt haben die ihr erstes Sticker-Album bekommen. Es gab ja auch die einfach, ne, so Stoffis und Leuchtis und Korkis
und einfach irgendwie Blitzers, random
Sticker, die man dann getauscht hat. Und das haben die jetzt. Und für mich ist das halt jetzt aus der Perspektive, ich kann das sofort durchschauen. Ich sehe, das ist ein Produkt, das kann man kaufen, das kann man beliebig groß und wenig und klein machen. Aber wenn ich mich erinnere, wie ich im Wohnzimmer meiner Großeltern saß und so eine Alf-Tüte aufgemacht habe und in mein Album hatte und da waren nur ganz wenige drin und ganz viele Lücken und so, was das in meinem Kopf gemacht hat.
Ja.
Und wenn ich jetzt, das ist ganz schwer, mir das vorzustellen, dass das aktuell bei meinen Kindern in deren Köpfen auch passiert und das als solche Sache auch wertzuschätzen und ernst zu nehmen.
Ich habe auch das Gefühl, man hat die sich über Gebühr häufig angeguckt und immer wieder durchgeblättert. Ja. Also klar, du musstest sie ja natürlich öfter durchblättern, um dann eben neue Sticker einzukleben, aber auch, dass man sich das einfach so immer mal angeguckt hat.
Ja.
Geil. Geile Zeit.
Ja, und dann wusste man genau, bei Irland fehlen mir noch zwei und irgendwann hat man die dann vielleicht ergattert oder so. Ja. Total die Falle, die
getappt ist. Aber die finanzielle Falle.
Echt gut.
Ja, Panini
Bock. Erinnerst du noch spezielle Alben? Also Fußballalben, klar. Bundesliga, WM, EM, das war auch
gut. Turtles hatte ich auf jeden Fall von dem Film.
Geil.
Das weiß ich noch. Ich hatte immer gerne so Filme. Mehr als, also, was heißt?
Ich erinnere die anderen auch nicht. Ich weiß, ich spüre sie sozusagen noch, ihren Geschmack, aber ich erinnere nicht mehr, welche es genau waren. Aber super. Jetzt mal wieder ein Begriff. Das ist wahrscheinlich sehr kurz abgehandelt. Aber ich habe tatsächlich mal länger darüber nachgedacht, auch ohne den Gag, wie es zu dem Begriff Cockpit gekommen sein könnte.
Oh.
Pit ist die Grube.
Ja.
Die Hahnengrube. Warum die Steuerkapsel eines Fluggerätes Hahngrube genannt
wird. Ich will jetzt nicht besonders funny sein, sondern einfach nur, könnte es nicht sein, dass es doch eher die Schwanzübersetzung ist, weil Piloten klassischerweise männlich waren früher.
Aber ich weiß nicht, ob der Begriff Cock damals schon so verbreitet war.
Das weiß ich auch nicht, das müssen wir wissen.
Nach dem Motto, dass es auch vielleicht so eng war und das ist die Grube und da setzt man sich mit seinem Gerät rein.
Oder wie so ein Hahn auf der Stange, in Unwissenheit der Geschlechterfrage.
Cockpit. Weiß ich irgendwie nicht. Komisch. Ich finde auch Grube, also Pit finde ich irgendwie auch merkwürdig dafür. Und es ist so ein geläufiges Wort und man stolpert da nicht drüber. Pilot sitzt im Cockpit.
Man stolpert ja auch nicht darüber, dass, wenn man möchte, Cocktail übersetzt Schwanzschwanz heißt. Kann man sich genauso fragen, warum heißt ein Cocktail Cocktail? Was hat das mit dem Schwanz zu tun? Also jetzt im Sinne von ne? Tail-Schwanz zu tun.
Vielleicht, weil da so viele Schirmchen, das ist so bunt.
Und so. Und das ganze Gemüse da drauf. Ja. Wie so ein Kamm auf dem Hahn.
Ja, genau, das kann ich mir gut vorstellen.
Wie der Schwanz vom Hahn.
Ja.
Schwänze haben keine Haare, umgekehrt. Hähne haben keine Schwänze.
Naja, die haben halt so gefiederte kleine, nein, nicht Schwänze, Spürzel. Aber ja, mit so bunten Gefiedern da häufig drin. Die Hähne sind ja sehr prachtvoll häufig. Hm. Und dann ist das so geschmückt wie mit dem Gefieder.
Und das hat jemand hat einen Cocktail gemixt, hat das gesehen, hat sich gedacht, so das nennen wir jetzt alle Getränke mit vielen verschiedenen alkoholischen oder auch nicht alkoholischen Getränken.
Ich frage mich sowieso, wie sich manche Sachen so durchsetzen können. Geil übrigens, ich hab gerade auf dem Hinweg hierher gehört, den Podcast, wo ich erzählt habe, dass ich auch frühlingsinduziert auf dem High war und dann einfach rausgegangen bin und anderthalb Stunden lang da den geilen Kaninchendraht rangezimmert hat. Es funktioniert. Ich bin es so gewohnt, dass so improvisierte Sachen einfach nicht klappen und dann klappt es 3 Tage und dann doch nicht und dann braucht man doch eine andere Lösung. Es klappt, seitdem bricht kein Huhn mehr aus. Es war eine erfolgreiche Aktion.
Schön.
Kann ich nochmal nachreichen hier in diesem Podcast.
Sehr schön. Ich kann dir das mit dem Cockpit leider nicht so richtig beantworten, aber ich habe auch eine Wortfrage. Und zwar, was genau bedeutet das Wort strotzen?
Kenn ich nicht.
Doch, man strotzt vor Kraft.
Ach so. Okay. Vor etwas strotzen. Ja. Das ist übrigens auch interessant, habe ich mal im Germanistikstudium gelernt oder ist mir bewusst geworden, dass es Verben gibt, die unterschiedlich viele Wortteile fordern. Man kann nicht strotzen, man kann nur...
Er strotzt vor.
Er strotzt geht nicht.
Er strotzt vor Jugendlichkeit.
Er strotzt vor einer Sache.
Ja.
Du kannst sagen, es regnet. Du kannst sagen... ich boxe, das geht auch, so für sich genommen, aber du kannst nicht sagen, ich gebe. Ja, doch, geht auch, ich gebe und gebe und gebe und gebe.
Und beim Karten spielen.
Es gibt Worte, ja auch da, das ist aber eine andere Bedeutung, eine andere Konnotation, aber es gibt Worte, die erfordern weitere Satzteile.
Aber wenn du jetzt zu mir sagst, ey Tim, was ist mit deiner Jugendlichkeit, kann ich auch sagen, ich strotze.
Aber das ist ja eher umgangssprachlich. Eigentlich würde man sagen, vor was strotzt du denn? Vor Kraft oder vor Energie? Oder?
Ja, deswegen, das benötigt schon, dass ich angesprochen werde auf die Sache, vor der ich strotze. Vor der ich strotze? Heißt das richtig?
Das ist auf jeden Fall
ein komisches Wort. Was ist das für ein seltsames Wort?
Stratzen gibt es auch.
Aber ja, das ist ein schnelles Rennen. Das
gehen, ja. Strotzen. Ich finde, strotzen ist ein Onomatopoetikum. Ein Wort, das so klingt, wie das, was es beschreibt.
Ich finde, bei Strotzen habe ich vor Augen, wie zum Beispiel irgendwie, wie so eine Comicfigur sich richtig doll anstrengt und so Schweißperlen so wegfliegen, so von der Stirn. Dann strotzt diese Figur vor
Schweiß.
In dem Fall vor Schweiß, aber.
Nee, für mich ist Strotzen etwas, wenn man so prall gefüllt von einer Sache ist, dass es durch den Körper durchdringt.
In Form von Schweiß zum Beispiel.
In Form von, weiß nicht, eher Energie. Also, dass du wirklich merkst, da ist einer, der ist so voll von etwas, dass sein Körper es nicht mehr containen kann. Strotzen ist eine Vollsein mit einer Sache, dass man überläuft.
Aber nicht aller Sachen.
Man hat mehr, als man braucht.
Man kann ja zum Beispiel nicht vor
Trauer
strotzen. Genau, das wollte ich als Beispiel auch gerade bringen. Das würde man nicht sagen.
Nee, man kennt eigentlich nur von Kraft und Energie. Mehr fällt mir nicht ein.
Lebensfreude, also es sind ja, okay, auf jeden doch. Fall irgendwie eher positive Dinge, die aber auch irgendwie mit einem bestimmten Aktivitätsniveau verbunden sind.
Das ist interessant. Da determiniert das Verb schon ein bisschen das Objekt.
Könnte man sagen, Person XY strotzt vor Krebs?
Nein, könnte man nicht. Aber man kann auf jeden Fall mit dem Wort kreative Neuschöpfung in diese Richtung schaffen.
Ich glaube, ich möchte das jetzt öfter benutzen, auch wenn das vielleicht nicht so passt. Entschuldigen Sie bitte, aber Sie strotzen vor Krebs. Können leider nichts mehr tun. Ja, okay, alles klar. Strotzen, interessant. Ich werde ihn mal weiter auf den
Grund gehen. Phonetisch nah an Rotzen.
Ja.
Und Klotzen.
Ja, Klotzen ist wahrscheinlich kein offizieller offizielles Wort. Klotzen findest du, glaube ich, nicht im Duden. Klotzen? Was soll das heißen? Das soll Klotzen heißen.
Ranklotzen. Ja, ranklotzen, also ordentlich was wegschaffen.
Ja, aber meinst du das?
Klotzen, nicht kleckern.
Das kennt man wahrscheinlich nicht mal südlich der Elbe.
Ich glaube, das Klotzen, reguläres deutsches Wort.
Glaube ich nicht.
Aber das ist ein schönes Wort, weil es von Klotz sich ableitet. Ja. Und Klotz ist auch ein herrliches Wort.
Klotz ist ein gutes Wort.
Aber Klotz. Klotz.
Und auch so schön vielseitig
ein. Klotz ist anwendbar. Wunderbar unkonkret. Ist einfach eine grobe Masse. Eine grobe, harte Masse.
Sie haben einen Klotz Krebs in sich. Okay, lassen wir das
Krebsthema. Lassen wir das Krebsthema.
Strotzen, ja. Und gibt es ein vergleichbares Wort? Also was ähnlich, du hast ja gesagt, dir ist im Germanistikstudium aufgefallen, es gibt da irgendwie unterschiedlich viele Anzahl an Wörtern, die ein Verb benötigen, um Sinn zu ergeben. Strotzen scheint ein zu sein, was relativ viele Worte benötigt.
Hast ja, du das sind, das nennt man, also es gibt Worte mit verschiedenen Valenzen. Ein Wort mit einer Nullvalenz benötigt gar kein anderes Wort, ein Verb. Das ist zum Beispiel regnen, denn das S in es regnet ist eigentlich nur, um der Grammatik gerecht zu werden. Eigentlich müsste es sagen regnet oder Regen.
Um der Grammatik gerecht zu werden, es geht doch die ganze Zeit darum,
der Grammatik gerecht zu werden. Naja, die Grammatik, die im Deutschen erfordert Subjekt und Prädikat mindestens, damit es ein Satz ist. Ja. Aber das Verb regnen braucht eigentlich kein Subjekt. Denn was regnet denn? Das regnet ja, es, wer ist denn es in dem Fall? Mhm. Niemand regnet. Deswegen schiebt man das leere Subjekt es vor, einfach nur um das Subjekt zu erfüllen,
damit es ein Satz ist. Eigentlich müsste man sagen, er regnet und damit den Zustand meinen.
Ja, oder der Himmel.
Der Himmel, er regnet.
Die Aber Wolke. Man sagt einfach nur, es im Prinzip regnet. Ist es einfach nur Regen. Aber weil man dann wie ein Urmensch klingt, Urmensch, sagt man, es regnet. Aber eigentlich ist das ein Klatscherfall für Valenz Null. Und,
hast du noch ein anderes Beispiel irgendwie?
Dann, das ist nicht so ganz so heftig klar definiert. Es gibt die ganzen klassischen Wörter, die eine Valenz von 1 haben oder nicht transitiv sind, so sagt man auch. Ein Wort ist transitiv, wenn es von zu eine Brücke baut. Mhm. Ein nicht transitives Wort, das ist jetzt das Schwierige. Du kannst zum Beispiel sagen, ich trinke, super guter Satz. Du kannst auch sagen, ich trinke ein Bier. Super, auch ein super guter Satz. Super guter Satz, ja. Erfüllt alle Funktionen. Das heißt, das Wort trinken kann transitiv sein, aber es ist nicht zwingend transitiv. Und es gibt die Beispiele, die zwingend transitiv sind. Und da kannst du aber auch, so wie du das eben gemacht hast, Beispiele konstruieren, bei denen es auch ohne geht, aber die sind sozusagen nicht die Norm. In der Regel verlangt das Verb nach einer weiteren Erklärung. Zum Beispiel gibt es viele Beispiele, in denen man sagen kann, ich stehe, ist gut benutzbar. Also du kannst dir das vorstellen, wenn du irgendwie
du telefonierst mit jemandem und du bist selber im Erdboden, Erdbebengebiet und er fragt, geht's gut? Und du sagst, ich stehe.
Ich stehe. Oder ich komme nicht an, ich stehe. Was, es ist schon eher seltsam.
Oh, ich habe den Satz oft gehört. Ich habe früher immer eine liebe Kollegin anrufen müssen, wenn ich Nacht- und sie Frühdienst hatte, damit sie aus dem Bett kommt. Und dann musste sie mir immer, nachdem ich sie angerufen habe und sie immer so...
Ich stehe noch.
Habe ich sie immer gezwungen, mir noch mindestens eine Nachricht zu schreiben, wo sie mir beweist, dass sie noch wach ist. Und hat sie manchmal geschrieben, ich stehe.
Genau, das kannst du dir vorstellen. Aber in der Regel würde man schon wissen wollen, wo derjenige steht oder so. Denn dann, also häufig ist das Fehlen des Objektes ein so großes Zurückhalten von Informationen, dass der Satz seine Wirkung verliert.
Mhm.
Zum Beispiel zubereiten. Ich bereite zu. Ich koche, kannst du sagen. Aber ich bereite zu funktioniert nicht ohne weiteres Verb. Ich zubereite, kannst du ja auch gar nicht sagen. Und die Trennung von bereite und zu sagt schon, da muss es ein weiteres Objekt geben. Ich bereite einen
Teig
zu. Mhm. Deswegen ist es ein transitives Verb. Und dann gibt es die transitiven Verben. Und da wird manchmal als Beispiel sowas genommen wie, ich gebe dir einen Kuchen. Ich gebe dir, geht nicht. Ich gebe, kannst du, wie gesagt, oder ich überreiche. Du kannst auch irgendwie gerade sagen, so, du wirst an, dein Pager kommt irgendwie eine Nachricht und du musst zum Landtelefon gehen und sagst, ja, was ist denn hier los? Ich überreiche gerade. So, aber auch da würde man erwarten, dass man da noch was kommt. Und dann sagst du, ich überreiche meinem Vater seine Urkunde.
Ja.
Das ist die transitiv.
Mhm, okay, verstehe. Ich habe mal gelernt, ich glaube noch in der Grundschule, dass der kürzeste deutsche Satz, der aber korrekt ist, wo nichts fehlt und alles beinhaltet, was man an Informationen benötigt, er aß ist, bestehend aus 4 Buchstaben. Der kürzeste, korrekte, grammatikalisch korrekte deutsche Satz, er aß.
Ja.
Aber das geht nur, weil das ein transitives Verb ist, essen.
Es ist ein nicht transitives
Verb. Ein detransitives Verb.
Nein,
ein nicht transitives Verb. Ach, es sind 3 Stufen.
Nicht transitiv, transitiv,
detransitiv. Okay, ein nicht transitives Verb. Essen. Er aß. Ganzer vollständiger
Satz. Aber auch da würde der geneigte Zuhörer oder die geneigte Zuhörerin schon auch wissen wollen, was er aß. Aber R-A's ist schon okay.
Kann man machen.
R-A's. Ja. Was passiert zur Zeit des Mordes? R-A's.
Genau.
Da muss der Inspektor nicht wissen.
Dass der Aal gegessen
hat. Ich sag gleich Inspektor wegen Columbo.
Der R-A's Aal.
R-A's Aal ist vielleicht der kürzeste deutsche Satz mit drei Worten.
R-A's Eis.
R-A's Aas. Da meint man dann vielleicht eher den Geier oder die Hyäne.
Oder den super perversen Schwindler.
Aas, Aas. Vielleicht aus der Kategorie bitte abschaffen, was mich wirklich ärgert, ist die Qualität von Taschen in Jacken.
Die Qualität der Taschen?
Und ich weiß, man soll so einen peinlichen Schlüssel Taschending haben oder so, man soll seinen Schlüssel nicht in die Tasche tun, damit der Schlüssel nicht die Taschen aufritzt. Aber ich habe einfach immer in kürzester Zeit Löcher in meinen Taschen.
Mhm. Dann weil hast du, glaube ich, aber eher ein Problem mit deinem Schlüssel, weil ich habe immer meinen Schlüssel in der Tasche und seitdem ich nicht mehr im Krankenhaus arbeite, sondern sogar, wenn ich ins Büro fahre, immer zwei in zwei verschiedenen Taschen.
Ja, du hast nie Löcher in die Taschen.
Noch nie gehabt.
Ich hasse es so sehr.
Also nicht dadurch.
Ich habe mich so gefreut, als ich eine neue Jacke hatte oder einen neuen Mantel hatte und endlich wieder Taschen hatte. Mhm. Und zack, in kürzester Zeit, rutsch, weil das so dieser dünne Stoff ist und der ist in 0,6 durchgeschrabbelt.
Warum ist das bei dir so extrem, bei mir gar nicht?
Weiß ich nicht. Ich hatte gedacht, dass das universell ist. Ich hasse, das ist wirklich ein Problem für mich. Ich kann ganz viele Sachen nicht in meine Jackentaschen tun. Und dann weiche ich auf die Jeans-Taschen aus und die sind auch irgendwann durch.
Also meine Jeans-Hosen gehen in aller Regel dann kaputt, wenn ich sie lange habe und die vom Fahrradfahren in der Mitte so durchgescheuert sind, so dünn sind und dann machst du es irgendwann ein bisschen ratschen, ein bisschen und irgendwann doller und dann
kann man sie
irgendwann nicht mehr tragen.
Lohnt sich mega doll, habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, will ich aber machen, wenn das anfängt und du hast ja manchmal nur diesen kleinen Riffel links, sofort zum Schneider bringen und der näht dir da was rein. Und das ist einfach, als hättest du dir eine neue Hose gekauft. Du kostest nicht 70 Euro, sondern, weiß ich nicht, 15 oder 20. Hm. Und dann, die hält einfach dann nochmal genauso lang.
Okay. Weil sonst hätte ich gar keine Gründe dafür, mir neue Hosen zu kaufen.
Ja.
Weil wenn sie kaputt gehen, dann da.
Ich habe jetzt nämlich genau eine, weil das so ist. Ich werde das jetzt ausprobieren, werde in diesem Podcast davon berichten.
Freue ich mich drauf.
Aber fucking hell, meine Jackentaschen.
Aber was machst du denn da? Wieso geht das? Kann doch nicht nur vom dadurch, dass du einen Schlüsselbund da drin hast, kaputt gehen. Ist es so, wenn du die anhast und durch die Straßen läufst und deine Hände in den Taschen hast, dass du so viel damit rumspielst, dass du richtig reinschneidest mit deinem Fahrradschlüssel oder so?
Eigenartig. Und vor allem auch die andere Tasche, wo ich den Schlüssel nie rein tue.
Und ich trage doch sogar zumindest engere Hosen als du.
Na, bei den Hosen ist das Problem nicht so ausgeprägt. Das passiert eher selten.
Und warum tust du dann nicht einfach deinen Schlüssel immer in die Hose?
Ja, die Jackentasche ist schon praktischer, weil die Jackentasche nicht so eng ist. Gerade beim Fahrradfahren nervt das manchmal. Wenn der Schlüssel da drin ist und man die Beine so, dann merkt man das schon.
Also ich habe
die Sachen lieber in den Jackentaschen. Auch weil der Mantel ja relativ lang ist, muss ich sonst immer unter den Mantel in die Hosentasche greifen, was auch nicht so bequem ist.
Also ich habe eigentlich nie meinen Schlüssel in der Jackentasche, außer wenn ich Brötchen holen gehe. Am Wochenende, weil ich dann in aller Regel diese Hose anhabe. Also eine sogenannte Schlapsi-Hose.
Und die hat keine Taschen?
Die hat Taschen, aber die hat Taschen, wo, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Handy da drin habe und mich hinsetze, fällt es immer raus.
Ja.
Und das hat zu der letztlich aber immer noch irrationalen Angst geführt, dass selbst wenn ich gehe und laufe, vielleicht etwas Wichtiges aus diesen Taschen rausfallen könnte, weswegen ich dann meinen Schlüssel nicht da drin haben möchte, weil ich habe ja Noise-Canceling, Kopfhörer in den Ohren. Ich höre das nicht, wenn mir ein Schlüssel aus der Tasche fällt auf dem Weg und das möchte ich verhindern. Dann tue ich das in meine Jackentasche, mache da den Knopf oben zu und dann fühle ich mich relativ safe. Und da ist noch nie irgendwie, ich hatte noch nie, glaube ich, eine kaputte Jackentasche.
Erstaunlich.
Also,
vielleicht hast du auch einfach anderes Material. Ich habe ja häufig diese Mäntel, die so einen dünnen Seidenstoff dann da drin haben oder was.
Mhm.
Vielleicht gehen die einfach schneller kaputt. Hier, apropos Kopfhörer, ne?
Mhm.
Ich habe jetzt ja auch diese
Wireless-Dinger. Hast du schon im Podcast von erzählen und du kriegst sie schlecht raus.
Ich krieg sie so schlecht raus.
Aber
das ist ungefähr das Beste, was ich jemals hatte. okay, jetzt geht es. Puffeffekt. Ist egal. Ist jetzt
nicht man muss halt wissen, dass man die hier oben am Hals also etwas doller packt, dann ist alles gut.
Ich habe die schon manchmal mit den Zähnen rausgezogen.
Arbeitest du bei deinen Jackentaschen auch mit deinen Zähnen?
Nein.
Okay, das wäre eine Erklärung gewesen.
Ähm, Aber ich bin sehr glücklich damit ansonsten. Das ist ganz, ganz toll.
Ja, das ist ein geiler Lebensverbesserer. So ein Ding.
Zieht halt auch wieder Strom, ne?
Von was?
Für Steckdose, also einfach wieder vom weiteres Gerät, das uns näher an den Abgrund bringt.
Bitte dich, also das spielt nun wirklich keine Rolle. Also das ist ja so wenig.
Das ist wirklich wenig. Du hast viele Handynotizen.
Ich habe sehr viele Handynotizen, das ist richtig.
Wahnsinn, wie werden wir die nur alle los mit solchen Folgen wie der heutigen?
Verstehst du die Börse?
Ich glaube nicht.
Okay, du hast relativ lange darüber nachgedacht.
Ja, es ist schon alles ein bisschen virtuell.
Ich verstehe nicht, mit was für Geld da tatsächlich gearbeitet wird. Und ich verstehe nicht, warum ein drohender Ukraine-Russland-Krieg dafür sorgt, dass der DAX abstürzt.
Nee, letztlich kaufst du, ja, ganz schön, habe ich gelesen, unter 15.000 Punkte gefallen.
Ja, 15.000 Punkte.
Also,
keine Ahnung, ist
es schlecht? Es bringt, glaube ich, nichts, wenn ich jetzt mein Halbwissen dazu ausbreite, weil man das überall sonst besser erfahren kann. Aber im Grunde kaufst du einfach Anteile an den Unternehmen. Und wenn ein Unternehmen viel wert ist, weil es gute Aussichten hat, in Zukunft viel zu verkaufen oder zu prosperieren, dann steigert sich der Wert des Unternehmens und damit auch dein kleiner Anteil, den du an dem Unternehmen hast.
Okay, verstehe ich.
Und wenn jetzt ein Krieg kommt, dann machen die Leute schlechte Geschäfte.
Ja, kommt drauf an. Manche machen extrem gute Geschäfte durch Krieg.
Aber vielleicht die Mehrheit nicht. Vielleicht können einfach viele Leute haben dann Probleme zu exportieren und dann gibt es irgendwie Grenzkontrollen und dann geht es den Leuten schlechter und dann wird alles zerstört und das ist alles nicht so günstig und gut. Aber es gibt bei den Ferengi von Star Trek, die haben diese Erwerbsregeln, die Rules of Acquisition. 283 gibt es, glaube ich. Oder 284 oder 286, ist nicht so wichtig. Nach denen sie alle ihre Geschäfte machen. Das sind sozusagen ihre Leitlinien, ihre Bibel. Die sind die absoluten Superkapitalisten. Die leben das voll. Und die haben eine Regel, die heißt, Krieg ist gut fürs Geschäft. Und eine Regel, die heißt, Frieden ist gut fürs Geschäft.
Ja, das passt ja nicht zusammen, nicht?
Doch. Weil es sozusagen genau darum geht, dass du, was beides du gesagt hast. Du musst sozusagen jeweils in jeder Zeit clever nutzen, die Möglichkeiten, die sich
bieten. Das Wirtschaftswunder kommt nach dem Krieg aber ganz von allein.
Eine Brezel-Backfabrik kann sich vielleicht nicht so mal eben so schnell auf waffenfähiges Uran umstellen.
Wahrscheinlich nicht. Okay, ich verstehe trotzdem nicht, wie sich so ein DAX berechnet. Ist es einfach die Gesamtleistung des deutschen Aktienmarkts und das ist dann so der Durchschnitt? Das bedeutet, dass...
Nee, nicht der Durchschnitt.
Naja, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, pass auf, ich habe jetzt wirklich investiert in Heckler & Koch.
Ja.
Und das ist krass große Nachfrage durch drohenden Konflikt.
Ja.
Die bewaffnen sich, kaufen das in Deutschland. Ja. Keine Ahnung. Dann bin ich ja als Anteilseigner von Heckler & Koch happy damit.
Ja, aber die meisten Leute haben ja nicht nur eine Aktie, sondern haben so den Mischfonds. Und wenn der DAX fällt
auch genau die Fonds. Genau, das weiß ich. Wir hatten auch neulich einen Banktermin. Und da gibt es jetzt auch so Modelle, dass man extra so ein Portfolio Nachhaltigkeit wählt, wie verschiedene Firmen unterstützen. Ist es eine Unterstützung der Firmen,
ja, wenn man
da Aktien kauft? Ja,
okay. Ist es. Dadurch steigt sich ja auch der Wert des Unternehmens. Der Aktienkurs wird ja auch dadurch durch die Nachfrage an Aktien bestimmt.
Mhm.
Wenn jetzt alle Leute sagen, ich investiere in dieses Unternehmen, ich kaufe von denen Anteil, ich gebe denen letztlich auch mein Geld.
Aber im Grunde wird doch fast die ganze Zeit, also jetzt aus Sicht der Firmen, da Geld hin und her oder aus Sicht des Aktienmarktes Geld hin und her geschoben, was es so eigentlich gar nicht gibt. Das ist doch eigentlich nur eine Absprache eines Glücksspiels.
Ich glaube, dass das Geld, was du investierst, tatsächlich auch, da bin ich mir nicht ganz sicher, zu den Unternehmen fließt.
Mhm.
Und die können jetzt alle deine Aktien kaufen, weil du Manfred Krug in der Werbung hast für die Telekom. Dann hat die Telekom plötzlich ganz viel Geld, mit dem sie Sachen machen kann, investieren können, weil die Leute an dich glauben. Das ist so ähnlich wie Crowdfunding so ein bisschen.
Aber ist das endlich? Also gibt es eine endliche Anzahl an Telekom-Aktien? Weil es gibt doch immer wieder diese Situation, jetzt steht der Kurs gut, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Aber das geht ja nur dann, wenn das was Endliches ist.
Nee.
Weil sonst könnte man ja immer
unbegrenzt... Es ist insofern endlich, als dass du nur verkaufen kannst, wenn jemand anderes kaufen will.
Ja, das ist klar. Aber wenn jetzt jemand will was kaufen, aber alle, die was davon haben, wollen es nicht verkaufen. Kann der trotzdem kaufen?
Das weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage.
Okay. Es kommt mir alles wie riesiger Mumpitz vor.
Ich glaube, es ist nicht so ein Mumpitz wie Cryptocurrency und NFTs, aber es ist ein bisschen Mumpitz. Aber es steckt, also boah, im Optimalfall.
Du kannst jetzt nicht Cryptocurrencies und NFTs in einem Satz in eine Schublade stecken. Das funktioniert nicht.
Ich glaube, es ist beides ziemlich ein Mumpitz. Aber insofern kann ich sie in die Mumpitz-Schublade stecken. Aber im guten Idealfall ist die Aktie, also ist das keine, deswegen gibt es ja diese ganzen, das mit den Bad Banks und den falschen Krediten und so weiter, wo Sachen aufgebläht werden. Im Optimalfall gibt es einen realen Gegenwert, der sich dann ausdrückt in dem Preis der Aktien. Und das ist so ähnlich wie ein Stück Kuchen, den du irgendwie verteilst. Und ja, es gibt endlich, aber die Sachen sind dann unterschiedlich viel wert oder so. Je nachdem, wie der Wert des Unternehmens ist. Und eigentlich ist das eine gute Sache. Du sagst, ich möchte als Erster das produzieren und ich überzeuge euch davon und ihr gebt mir alle euer Geld und dann mache ich das damit. Und dann verkaufe ich ganz viel. Und wenn ich ganz viel verkauft habe, habe ich richtig viel Geld und dann könnt ihr alle einen Teil davon abhaben. Deswegen gibt es manchmal auch so Ausschüttungen da noch irgendwie, wenn du.
Ja, aber das Beispiel war, glaube ich, nicht ganz realistisch, weil man muss ja erstmal schon ganz, ganz, ganz viel verkauft haben, ganz viel vorweisen können, um überhaupt an eine Börse
investiert
zu werden. Also du kannst es nicht wie zur Höhle der Löwen zu Carsten Maschmeyer gehen und sagen, ich habe mir Pinky Gloves ausgedacht. Bloß ihr Leute kauft unsere Aktien, damit wir gleich richtig
hätten. Das wäre sonst ziemlicher Schmuh, das stimmt. Aber ursprünglich ist das, glaube ich, die Idee dahinter. Und ja, du musst erst ganz viel, um überhaupt in den DAX aufgenommen zu werden. Ja, aber du kannst ja auch so zu Carsten Maschmeyer, das ist ja auch eine Form von Aktie. Wenn Carsten Maschmeyer an dich glaubt und investiert in dich, dann gibt er dir Geld und möchte aber vielleicht hinterher, wenn du erfolgreich bist, auch was davon wieder haben.
Ja, das ist ja immer das Ziel.
Das ist auch eine virtuelle Aktie.
Wie viel Prozent der Firmenanteil hat. Aber wie funktioniert das mit zum Beispiel Borussia Dortmund? Borussia Dortmund ist ein Fußballverein, der an der Börse ist. Mhm. Und wo, da berechnet sich der Wert anhand, ob die jetzt mal eine deutsche Meisterschaft gewinnen. Da war doch dieser Anschlag vor einigen Jahren auf den Teambus. Und da war doch die Idee, der Plan dahinter, die Aktie zu Fall zu bringen, indem das Profiteam getötet wird. Alter, das ist eine Idee auch. Meine Fresse, ey. Also das ist schlecht für die Borussia Dortmund-Aktie, wenn die ganze Mannschaft, erste Mannschaft tot ist. Ist schlecht. Ja, logisch, ne? Dann können die, aber was kriegt man, also wann erhöht sich der Wert, wenn die eine Meisterschaft gewinnen oder Pokalsieger?
Ja, weil das für die ja wirtschaftlichen Erfolg bedeutet. Ja. Das bedeutet mehr Geld, mehr Erfolg und was auch immer. Und dann ist das Unternehmen, wo es ja Dortmund mehr wert.
Alles ausgedacht vor.
Es ist ein bisschen virtuell. Ja.
Weil das mit dem Gegenwert verstehe ich nicht.
Geld, was ist denn der
Gegenwert? Was ist denn der Gegenwert bei Borussia Dortmund?
Das Potenzial, Geld zu verdienen. Mit ihrer Marke.
Also, okay.
Und mit sportlichen Erfolgen.
Mhm.
Du glaubst daran, dass wenn du dich an das Boot heftest, dass du ein Stück vom Kuchen abbekommst. Weil du glaubst, dass Borussia Dortmund gut wirtschaftet und solide haushaltet und am Ende durch die Wogen der Wildnis gut durchkommt und was für dich abfällt.
Finde ich schrecklich. Finde ich ganz fürchterlich.
Es geht immer nur um
Geldvermehrung.
Ja, genau. Aber es geht nicht nur um Geldvermehrung, es geht auch darum, um eine Art Wettbewerb der guten Ideen. Das ist halt alles pervertiert, weil du in diesem Markt dann, jetzt rede ich so, als hätte ich doch Ahnung davon, weil du in diesem Markt irgendwie auch Sachen ausnutzen kannst und falsche Versprechungen machen kannst und Sachen manipulieren kannst. Und es gibt ja da auch ganz viele illegale Sachen mit Absprachen und so weiter. Und du darfst halt, siehst du mit dem Insider wissen, so du weißt, nächste Woche stirbt der Chef, weil er schon, und dann geht's ganz bergab und dann kaufen wir dann alle und jetzt verkaufen wir alle schon vorher auf dem Höhepunkt und was auch immer. Oder irgendwelche Falschmeldungen oder Ankündigungen, die dann Hype auslösen, die dann aber nur eine Blase, da kannst du ja ganz viel Schmuh machen. Und da sind dann die Leute, die versuchen, durch den Schmuh durchzugucken und das Echte zu sehen, aber gleichzeitig den anderen nichts davon zu sagen. Und dann wird es halt echt ekelhaft und schlimm.
Mhm.
Aber im Kern ist es, glaube ich, gar kein böses System. Es kann nur ganz schlimm ausgenutzt werden.
Naja gut, und wenn das Hauptanliegen Geldvermehrung ist, dann zieht es jetzt auch nicht unbedingt die sozialsten Leute an, unbedingt, in allererster Linie, sondern vielleicht Menschen, die doch eher skrupellos sind oder Glücksspielprobleme haben wie Uli Hoeneß.
Ist das eine Überleitung?
Nee, ist keine Überleitung, aber der ist doch tatsächlich auch irgendwie mit Börsenspekulationen ja. irgendwie verknackt worden, weil keine Ahnung warum.
Aber wenn du jetzt nachher den Nachhaltigkeitsfonds betrachtest, kannst du natürlich auch sagen, das ist auch eine Möglichkeit für Unternehmen, die etwas verändern wollen, mhm. über Kapital und so weiter und Beteiligung, Leute dafür zu gewinnen, in etwas Gutes zu investieren. Und es ist ja, wenn ich jetzt was Gutes tun will und gar nicht kein Geld verdienen will, dann möchte ich habe vielleicht meinetwegen, sagen wir, ich habe 40.000 Euro auf der hohen Kante, weil ich irgendwas geerbt habe oder weil ich ein Glücksspiel gewonnen habe oder keine Ahnung. Oder 5 Xboxen und 18 Autos gewonnen habe und die alle vertickt habe bei eBay Kleinanzeigen. Und jetzt habe ich das Geld und sage, was mache ich damit? Ich möchte was Gutes für die Welt tun. Dann möchte ich das Geld investieren, aber ich möchte es so investieren, dass es nicht verpufft, versandet, sondern sinnvoll genutzt wird. Und jetzt kann ich das spenden an, was weiß ich, Greenpeace oder inzwischen ans Auswärtige Amt oder ich mache sonst was damit. Aber ich kann vielleicht auch ein Unternehmen unterstützen, von dem ich glaube, dass das eine Technologie entwickelt, für die es aber Crowdfunding-mäßig Geld braucht. Und dann bin ich sozusagen der Business Angel von denen. Das kann ich auch einfach so machen. Ich kann auch mir ein Unternehmen nennen, aber da ist es natürlich dann ein bisschen seriös abgesichert und so weiter. Und dann kann ich vielleicht auch davon ausgehen, dass ich nach 10 Jahren das Geld wiederbekomme, vielleicht sogar noch mit Gewinn und dann weiter investieren kann in gute Sachen. Da müssen also nicht nur finanzielle Absichten hinterstehen.
Du klingst so, als wärst du gar nicht mal so ein kleiner Fan von diesem ganzen Prinzip.
Ich habe mir das gerade so ein bisschen zurechtgelegt, weil es ist auch nur meine Utopie, die ich mir da bastel. Und ich habe ja schon gesagt, dass da viel Perversion und so drin steckt. Aber so stelle ich mir das vor.
Mhm. Ja, doch.
Nur Spekulation. Ich muss jetzt hier wieder einen Disclaimer machen, bevor ich wieder links und rechts verprügelt werde von den Fact-Checkers, von den Mythbusters.
Und die Spekulation passt ja auch ganz gut auch zur Börsenarbeit. Da wird ja auch gespekuliert.
Quasi, ich habe über Spekulation spekuliert.
Genau.
Das ist Metagame.
Du hast gesagt, du wolltest eine kürzere Folge heute machen. Wir haben auch schon wieder nach 23 Uhr. Mann. Und das unter der Woche.
Was passiert?
Ich weiß es auch nicht so genau.
Können wir gar nichts mehr machen.
Aber was wir noch machen, ist jeder noch eine. Was meinst du? Beziehungsweise ich möchte noch ein richtiges Thema machen und dann noch quasi eine letzte kleine Erkenntnis allen auf den Weg mitgeben.
Ja, dann mache ich noch mal ein letztes. Den springe ich jetzt noch mal ein bisschen und mache die nächste Sache, die mich irgendwie... Okay, krasse Sachen. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal angesprochen habe. Ich glaube nicht. Es ist kein origineller Gedanke, aber er schlägt einen trotzdem. Mich zumindest. Wenn man seinen Stammbaum aufmalen könnte, in die ewige Vergangenheit zurück, dann sind alle miteinander verwandt.
Mhm. Und nein. Glaube ich nicht.
Natürlich, wenn du bis zur ersten Aminosäure zurückgehst.
Ach, so weit
zurück. Ja, bis zur Amöbe.
Bis zur Amöbe zurück. Okay,
wir sind
jetzt erste Menschen.
Okay. Du kannst ja, also diese theoretische Überlegung, ich gehe einfach zu meinem Vater, zu meiner Großmutter, ein weiter. Und alleine die Idee, dass wenn du das einfach konsequent, stoisch weitermachst, dass du irgendwann bei Tieren landest. Und dass du wirklich gucken kannst, dass ein Tier ein anderes Tier geboren hat, noch ein Tier und noch. Und irgendwann, wenn du einfach so vor dich hin döselst, so weiterläufst, ist da ein Mensch, der mit dir reden kann. Und wenn du noch weiter zurückgehst, ist da irgendein Reptil und irgendwas, was nur schwimmen kann und irgendwas, was keine Lungen hat. Das ist so krass.
Ist das denn wirklich so?
Es muss doch so sein, oder nicht? Es könnte natürlich sein, dass an mehreren Stellen zufällig Leben entstanden ist.
Genau, das war tatsächlich auch gerade mein Gedanke, als du auch von der...
Das ist vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich.
Also es ist ja höchstwahrscheinlich, wenn jetzt aus Zufall und Urknall und den ganzen Elementen, die dann zufällig zusammengekommen sind, dann hatte man irgendwie eine Energie und daraus hat sich dann irgendwie die erste Amöbe entwickelt, ist ja nun... unsinnig anzunehmen, dass es nur die eine gab und aus der sich alles weiterentwickelt hat. Sondern wenn da die eine Amöbe entstehen kann, dann kann da auch woanders nochmal eine andere Amöbe entstehen und da nochmal eine andere Amöbe
entstehen.
Weiß
ich nicht.
Ich denke schon.
Weil das Leben ist ja so, also Leben im Vergleich zu Nichtleben ist so krass.
Ja, richtig. Das ist krass. Und das ist ein heftiger Zufall.
Und es ist passiert, weil 200.000 Mal oder 2 Milliarden oder 2 Trilliarden Mal sind irgendwelche Aminosäuren gegeneinander geschwappt und irgendwann ist mal was passiert.
Genau. Aber das ist ja nun, ne, es kommt ja aus dem Wasser, so viel wissen wir.
Aber ist es denn nicht sehr wahrscheinlich, dass, auch wenn das bei anderen passiert, ist das so ähnlich so wie mit den ganzen Varianten, dass sich nur ein Stamm durchgesetzt hat gegen die anderen.
Also wenn du jetzt zum Beispiel nur auf die geschichtliche Historie geguckt, seitdem es menschenähnliche Wesen gibt oder Menschen gibt, die ersten Menschen, die sind ja auch nicht alle aus einem Menschenstamm entstanden und haben sich dann über die komplette Welt ausgebreitet, sondern die sind ja auch an verschiedenen Stellen aus verschiedenen Urmenschen entstanden. Seitdem ist die Menschheit, also früher war ja auch das Ganze, alle Kontinente zusammen, ne?
Ja.
Da konnte man noch bequem da überall von A nach B rennen, ohne dass man jetzt irgendwie Weltmeere überwinden musste. Aber es ist doch, glaube ich, nicht so, dass dann irgendwann gab es die erste menschliche Frau und der erste menschliche Mann und die haben dann Kinder gezeugt und dann haben die wieder untereinander Kinder gezeugt.
Naja,
und
wieder untereinander Kinder gezeugt. Es ist ja nicht so linear. Es gibt auch ganz viele Rückschläge. Es gab wahrscheinlich auch mal Sachen, die weiterentwickelt waren und die dann aber versandet sind. Mhm. Und dann gab es da auch nochmal einen anderen Zweig und so weiter. Aber ich vermute, man sagt, die Wiege des Menschen liegt in Afrika. Ich vermute, dass man schon, wenn du konsequent zurückgehst für jedes Lebewesen auf dem Planeten und einfach nur guckst, wer sind Mama und Papa, 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 wer ist nur die Mama, weil wir Einzellern oder nur der Papa, keine Ahnung, dass du dann irgendwie schon auf einen sehr schmalen Grundsatz zurückkommst.
Also
und vielleicht ist es jetzt zu absolut zu sagen, jeder ist mit jedem verwandt, aber wahrscheinlich sind die meisten Leute haben gemeinsame Vorfahren, das kann man wohl schon so sagen.
Du und ich haben gemeinsame Vorfahren.
Sicherlich sind wir irgendwie verwandt.
Das heißt, wenn ich dich Brother from another mother nenne, dann ist das zwar richtig, aber nicht Brother from another...
Grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand-grand- Drake, einfach nur Brother. Und das ist schwer für mich zu fassen. Und noch viel schlimmer wird es natürlich, wenn du in der Zeit einfach zurückgehst und sagst, okay, Urknall, Urknall, alles klar, aber was war denn vor dem Urknall?
Ja, nix.
Und woher kam denn das? Also wie ist Materie in die Welt gekommen? Wie ist Energie in die Welt gekommen? Wie ist die Welt in die Welt gekommen? Nur einfach nur dumm, du bist in einer Blase mit Atmosphäre und gehst einfach nur in die Zeitmaschine immer weiter zurück. Was ist denn da? Ich kann nicht verstehen, dass Sachen existieren können. Dass Sachen von nicht existent zu existent werden, dass diese Schwelle überschritten wird. Durch was denn?
Durch den Urknall. Der Urknall war die Schwelle.
Was ist denn der Urknall?
Eine maximale Verdichtung von Materie.
Wo kommt die Materie her?
Ja, das weiß ich leider nicht. Aber ich habe mal gelesen in einem Buch von Stephen Hawking, auf die Frage, was war denn vor dem Urknall da, sagt er sinngemäß, es war einfach nichts. Und zwar eine Form von nichts, die mit dem menschlichen Verstand und mit den Maßstäben gar nicht zu erfassen ist. Weil da gab es keine Zeit, da gab es keinen Raum.
Ja.
Keine Zeit und kein Raum. Und ich weiß nicht, wie sich das also anfühlt oder aussieht Zeit, oder anhört oder also riecht.
Wenn du in der Zeit zurückgehst bis zum Urknall, und dann noch weiter in der Zeit zurückgehst, kannst du nicht mehr weiter in der Zeit zurückgehen, weil keine Zeit mehr da ist.
Genau. Und auch kein Raum, in dem du dich aufhalten kannst.
Ja, das...
Ich habe auch eine Überschrift eines Fun Facts gelesen, auch da nicht Fact gecheckt, aber können wir mir vorstellen, weil alles, was mit dem Universum zu tun hat, ist abgefahren. Wenn du im Weltall in der Schwerelosigkeit eine Pistole oder ein Gewehr abfeuerst,
geht es immer weiter.
Geht es immer weiter, immer weiter, immer weiter. Aber man weiß, das Universum ist ja so gesehen endlich. Ja. Weil, also es gibt eine Grenze, die sich aber
ausdehnt.
Und zwar schneller, als die Kugel fliegt.
Ja.
Also in einer höheren Geschwindigkeit als eine Gewehrkugel, Pistolenkugel im Vakuum fliegt,
ja,
dehnt sich das aus. Warum? Und wohin? Hört das irgendwann auf? Was sagt man doch, ne? Was ist dahinter? Das ist nichts. Das ist wahrscheinlich der Style vom Urknall, will man sagen.
Es ist mir zu krass.
Ja, das ist einfach
zu krass. Und diese Verwandtschaft ist auch denn es gibt ja die theoretische Möglichkeit, dass du das, was du in Stammbaumforschung machst, weitermachen. Also es gab ja mal ein Wesen, das ein Wesen geboren hat, aus dem dann irgendwann ich geworden bin,
ja,
hervorgegangen bin.
Und
dass diese Wesen einfach Tiere waren.
Und wir haben ja nicht mal so wirklich Ahnung von unseren eigenen Urgroßeltern.
Ja.
Das ist mir jetzt schon ganz häufig aufgefallen, weil man sagt ja immer, Man möchte nicht vergessen werden, man lebt in Erinnerung weiter, aber spätestens beim Urenkelkind ist vorbei mit den Erinnerungen. Also meine Urgroßeltern-Generation, nun sind meine Großeltern auch allesamt sehr alt gewesen, aber trotzdem, da kannte ich niemanden von. Meine Eltern reden jetzt nicht besonders viel über ihre Großeltern, sodass ich da irgendwie viele Bilder in meinem Kopf habe, die sind einfach weg. Also allerspätestens, wenn meine Eltern tot sind, sind die einfach aus Erinnerung.
Also ich kann halt, ich kann jetzt meinen Kindern, kann ich noch Sachen von meinen Großeltern erzählen.
Ja,
erzählen. Das ist ja noch, aber meine Kinder werden sicherlich nicht ihren Kindern oder Enkeln von meinen Großeltern erzählen.
Ja.
So, vielleicht mal, aber auf jeden Fall so ist irrelevant. Ja, dann ist man ausradiert. Und genauso ist auch diese Amöbe ausradiert, die uns alle letztlich geboren hat oder ermöglicht hat.
Vielen Dank für diesen
Danke an die Amöbe.
Für diese tolle Idee.
Danke für die Lenden der Amöbe.
Wenn man jetzt heute sich so Twitter anguckt, weiß man nicht, ob das eine gute Idee war, dass die Amöbe uns gebiert. Aber okay.
Das war mein letzter Beitrag.
Schöner, sehr, sehr schöner letzter Beitrag. Ich hatte noch, ach komm, wir machen das, jetzt haben wir anderthalb Stunden. Über den Animateur möchte ich gerne das nächste, also den Beruf Animateur, Animateure möchte das nächste Mal mit dir sprechen. Ich habe dann noch eine Frage, wo ich mir nicht sicher bin, vielleicht habe ich in der letzten Folge schon gefragt, dann lassen wir es natürlich, und noch eine kleine süße Erkenntnis, und zwar der Ausspruch 5 gerade sein lassen.
Ja.
Was bedeutet das Inhalt? Also man will damit aussagen, man nimmt es nicht so ernst und kneift man ein Auge zu.
Ja.
Aber woher kommt das? 5 gerade sein.
5 sind nicht gerade. Ungerade Zahl.
Oh, da haben wir drüber gesprochen.
Weiß ich nicht.
Wo du die Begründung sagst, da haben wir drüber gesprochen. Also die ungerade Zahl lassen wir jetzt einfach mal gerade sein. Wir gucken nicht so genau hin. Wir machen, wie sie mir gefällt.
So irgendwie so ein bisschen, wir brauchen noch eine gerade Zahl. 5.
Ach komm. Ja, lassen wir gerade sein. Dann, okay, cool. Ja.
Okay. Jetzt noch eine süße Erkenntnis.
Eine süße Erkenntnis. Wir warten jetzt schon seit langer Zeit. Also wir wissen, Corona verschwindet nicht. Wir werden ewig damit zu tun haben und immer in Phasen und wie so eine Grippewelle und so. Wird aber alles irgendwann nicht mehr so schlimm sein, weil man hat dann eine Grundimmunität, entweder durch Impfung oder durch
Medikamente.
Genau, also irgendwann ist das Virus nicht weg, aber wir haben gelernt, damit zu leben, wie man so schön sagt. Und oder, wie man sagen kann, wir haben keine Pandemie mehr, sondern wir haben dann eine endemische Situation oder eine Endemie. Und was sind die ersten beiden Silben von Endemie?
Ende.
Das ist dann Corona-Ende. Die Endemie ist das Ende von Corona. Ist mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. Das ist kein Zufall. Doch, natürlich. Das ist reiner Zufall. Ja. Aber finde ich fantastisch.
Ja. Ende.
Ein Dank. Wir hoffen auch...
Wie gesagt, zur Pande.
Genau, die Endemie ist das Ende von der Pande. Und mit diesen lustigen Gedanken, das war eine ganz komische Folge, fand ich. Ganz komisch. Ich bin mir noch nicht sicher, ob gut komisch oder schlecht komisch oder neutral komisch. Mich macht das verrückt, dass sein Rechner alle anderthalb Minuten anfängt, den Lüfter anzumachen und dann ist er aus. Dann klingt es nach wohliger Ruhe.
Ja.
Und dann springt er irgendwann wieder an und man merkt es erst so richtig, dass er angesprungen ist, wenn er wieder ausgeht.
Richtig. Hast völlig recht. Aber vor allem, wenn er aus ist, ist er fast so, als wenn er tot ist. Dann machen wir manchmal Sorgen um ihn.
Also solange da noch was auf dem Bildschirm zu sehen ist, müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen. Liebe Freunde und Freundinnen da draußen, vielen Dank, dass ihr uns auch dieses Mal wieder gelauscht habt. Wir sind nächste Woche wieder regulär da reden wir über Animateure und Animateurinnen. Und vielleicht über tagesaktuellen Krieg in Europa. Who knows? Kann ja passieren. Vielleicht sind wir auch eingezogen an der Front.
Ja.
Kann auch gut sein. Wenn ihr bei Twitter seid, Empfehlung, folgt mal James Blunt.
Ja?
Ja, wirklich, wirklich. Der ist
lustiger Mensch.
Sehr, sehr, sehr lustig. Der auf eine wunderbare, selbstironische Art und Weise mit seiner eigenen Scheißigkeit umgeht.
Irgendwie ging er neulich durch die Presse. Ach, das war wegen Spotify. Weil bei Spotify hat der darauf reagiert.
Wegen Joe Rogan?
Ja.
Verwechselt.
Wegen Joe Rogan hat auch Neil Young gesagt, dass er seine Musik runternimmt. Und ich glaube, James Blunt hat gedroht, damit ein neues Album zu veröffentlichen. Ja,
das kann sehr gut sein, das habe ich nicht mitbekommen. Aber es geht genau in diese Richtung, ja.
Genau.
Finde ich schon mal ziemlich gut. James Blunt ist, glaube ich, echt ein cooler Typ. Benni, Dankeschön. ZuhörerInnen, Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl.